Ich bin sehr froh, heute Uwe begrüßen zu dürfen vom Premium-Kollektiv, der uns was zu erzählen wird zum Thema Wirtschaft hacken. Nämlich, was passiert eigentlich so mit der Wirtschaft, wenn da so ein paar Leute dran gehen, die eher eine Hacker-Philosophie haben und nicht, sage ich mal, die typische BWLer-Philosophie vielleicht. Und ja, ich freue mich ganz... Ja, ganz, ganz, ganz toll, großartig, es ist kein Deutsch, ja, dass ihr hier seid. Und ja, bitte heißt ihn alle willkommen mit einem großen, herzlichen CCB-Applaus.
Ja, moin, ich freue mich auch sehr, hier zu sein und ich bin auch nicht alleine gekommen. Ich habe nämlich noch den Gregor dabei, ein Kollektivist von uns. Den könnt ihr also auch nachher noch mit Fragen löchern, wenn ihr noch Fragen habt. Und ich bin hergefahren mit dem Gedanken, euch so ein bisschen was zu erzählen, wer wir eigentlich sind, wie wir mit Wirtschaft umgehen und was ihr da vielleicht mitnehmen könnt in euren Zusammenhängen und euch auch so ein bisschen zu ermutigen, die Wirtschaft nicht so hinzunehmen, als wie sie ist, sondern da wirklich was dran zu schrauben und dran zu drehen, was auch an vielen Stellen geht. Damit ihr mich so ein bisschen einschätzen könnt, ich sehe mich selbst gar nicht so wirklich als Hacker, sondern ich bin so eher so eine Art Benutzer, also benutze Dinge, die ihr wahrscheinlich überwiegend kennt. Und hab da großen Spaß dran, aber ich kann da jetzt nicht irgendwie coden oder so. Und meine Kommandozeilen-Skills sehen so aus, dann enden die auch. Aber ich versuche eben mit einer ähnlichen Haltung an Wirtschaft ranzugehen, wie ihr sie vielleicht an andere Systeme irgendwie entgegenbringt. Wenn ich zu Hause was bastel, zum Beispiel jetzt aktuell, meine Telefonkabel sind jetzt Internetkabel geworden, alles schön. Und dann habe ich nachher gelernt, ist irgendwie Packet-Loss andauernd, weil ich die nicht verdrillt habe miteinander, muss ich alles wieder aufmachen. Also so Skill-Level ist da eingeschränkt. Aber was ich relativ gut kann, ist Getränke organisieren. Die gibt's auch hier. Das ist erstmal eine Cola. Dann gibt's noch ein Bier, was vielleicht nicht alle kennen. Es gibt noch eine Mate und eine Holunderlimonade, die wir produzieren. Und es gibt noch eine Mate von Kollegen aus Dresden. Und wir haben da sozusagen über die Getränke ein paar Verbindungen, weil wir tatsächlich in relativ viele Hackspaces liefern dürfen. Da fühle ich mich immer sehr geehrt und habe die mal gezählt auf dem Hinweg. Das sind jetzt tatsächlich nicht mehr 23, sondern 24. Also einer muss mal wieder gehen. Oder wir brauchen 42 oder so. Und wir dürfen auch die letzten paar großen Kongresse dürften wir auch beliefern, was mich auch immer sehr freut. Und seit diesem Jahr bin ich auch endlich Member geworden. Ich habe vorher gedacht, das kommt irgendwie Anbietern drüber, habe ich es nicht gemacht, aber jetzt bin ich auch offiziell Member. Das sind so Verbindungen. Und beim Kongress in Hamburg sah das dann zum Beispiel so aus. Also vorne Cola, dann Bier, dann Mate, noch mehr Mate. Da habe ich auch die Logistik gemacht. Und natürlich nicht mit dem Standard-BWL-Gedanken, wie es möglichst günstig und effizient zu machen, sondern so, dass es für die Menschen passt, die daran arbeiten. In Leipzig sah das dann so aus. Also nochmal ein bisschen größere Biermenge. Und Logistikregeln heißt dann auch, dass wir zum Beispiel bei der Beladung von anderen LKWs, das sieht man jetzt nicht so ganz gut, da ist rechts ein bisschen Platz auf dem LKW gelassen, dass der nicht zu schwer wird. Da mische ich mich dann auch mal gerne ein, dass da keiner einen Unfall hat und jemand zu Schaden kommt sozusagen. Und was wir auch gerne machen, ist auf die Rückseiten der Etiketten. Das war bei der Cola letztes Jahr, haben wir da so ein Hacktivism-Logo drauf gemacht, aus ehrlichem Respekt auch. Und beim Bier hab ich es dann letztes Jahr verpeilt, einfach im Stress. Es war aber trotzdem drauf, sieht man jetzt wahrscheinlich nicht, auf den Innenseiten der Bieretiketten hat der Brauer dran gedacht und hat dann das Logo drauf gemacht. Und das habe ich dann auch über Twitter erfahren. So. Also so weiter, alles gut. So, und wir liefern nicht nur an Hackspaces, sondern auch an in der Regel Cafés, Clubs, Bars in 200 Städten in Deutschland, Schweiz und Österreich. Und liefern auch nur in diese Regionen, weil wir mittlerweile gelernt haben, dass weitere Lieferungen unökologisch wären. Also man muss nicht jedes Produkt an jedem Ort der Welt kaufen können. Das kann man auch mal begrenzen. Und wir haben halt die drei deutschsprachigen Länder genommen. Und wenn dann Anfragen kommen aus Europa oder auch aus Taiwan, Indien, China und so, dann antworten wir halt immer, tut uns leid, können wir nicht liefern, weil es unökologisch wäre. Aber wir können gerne unser Konzept und das Rezept euch schicken. Und dann könnt ihr euer eigenes Ding machen, also einen lokalen Fork. Und das hat bisher leider keiner wirklich gemacht. Aber die Antworten sind dann immer ganz spannend. Wenn so ein Inder hat zum Beispiel mal gefragt, wenn ihr es nicht liefern wollt, ist okay. Was ist denn, wenn ich es abhole? Ja, das ist genauso weit, ne? Also das irgendwie hat das nicht verstanden, worum es uns geht. So, und wenn ich von wir rede, dann ist das vielleicht so der erste, so ein kleiner gedanklicher Hack. dass wir nicht als intern zu begreifen. Also die meisten Organisationen, die so in der Wirtschaft arbeiten, sehen sich als intern. Die Mitarbeitenden gehören dazu, vielleicht noch so gerade die festen Freien und das war's. Und die anderen sind halt irgendwie extern, sind Lieferantinnen, Lieferanten, sind Kundinnen und Kunden und sind als solche nicht mitspracheberechtigt und haben auch da keine Möglichkeit, irgendwie groß mitzuentscheiden. Und das ist das, was ich irgendwie ganz von vornherein schon anders machen will, weil das sind alles Menschen und als solche sollten sie eben auch das Recht haben, bei den eigenen Konditionen mitreden zu dürfen. Also denken wir schon von vornherein die Organisation ganz anders. Also ganz links sind unsere Zutatenlieferanten, zweite Spalte sind Abfüllbetriebe, die machen die Flaschen, verkaufen sie uns in der Mitte. Dann gibt's nach rechts raus Speditionen, Getränke, Fachgroßhändler, Händler, Gastronomen, Endkundinnen, Endkunden, Leute, die was coden, Zollagenturen, alle möglichen Menschen. Und die muss man, glaube ich, als intern betrachten, wenn sie von dem Ganzen irgendwie betroffen sind und eben nicht als extern. Und wir haben zuletzt gezählt, hatten wir 1700 gewerbliche Partnerinnen und Partner gesammelt, die alle irgendwelche Dinge tun, wo am Ende Flaschen bei rauskommen. Und die wollen wir alle sozusagen einladen, gleichberechtigt mitzubestimmen und natürlich auch die Konsumentinnen und Konsumenten dazu einladen. Und wenn man das so macht, dann ändert sich so ein Betrieb natürlich ganz doll, weil dann kann nicht eine Person, die irgendwas hat oder so, ein Inhaber, eine Inhaberin, den eigenen Vorteil verfolgen, sondern muss man das Ganze irgendwie mehr auf den allgemeinen Vorteil umbiegen. Und das fängt damit an, dass wir sagen, wir wollen natürlich mit diesen Partnern da Dinge besprechen und vereinbaren und wollen dann aber das flexibel halten, weil irgendwie dauernd Wandel da ist. Also wir ändern uns, die Welt ändert sich, die Getränkebranche ändert sich, Gesetze ändern sich, was auch immer ändert sich alles. Deswegen wollen wir eigentlich nicht feste Verträge haben, sondern wir wollen Vereinbarungen, die jederzeit auch wieder aufgehoben werden können. Und das haben wir tatsächlich jetzt 16 Jahre durchgezogen, keinen einzigen schriftlichen Vertrag mit 1700 gewerblichen Partnerinnen und Partnern zu haben. Und wir haben in der ganzen Zeit auch keinen einzigen Rechtsstreit gehabt. So, und das sind so Zahlen, wo ich der Meinung bin, das ist ein funktionierendes Modell, was man auch wirklich gut, sage ich mal, darstellen und an andere übertragen kann, weil das offensichtlich geht. Was ja an keiner Uni sonst gelehrt wird. Ne? Also überall, wo ihr was studiert, lernt ihr, da müsst ihr Verträge machen, das müsst ihr alles absichern, das müsst ihr alles festschreiben. Und ich bin der Meinung, das ist manchmal eigentlich Quatsch. Das kann man auch ohne machen und das kann auch funktionieren über eine recht lange Dauer. Und auch mit Leuten, die sonst jetzt keine Hippies sind. Ne? Also das sind jetzt nicht 1700 Hippiebetriebe, sondern im Gegenteil, das sind 2-3% vielleicht. Die anderen sind konventionelle Unternehmen. Und auch mit denen ist das möglich, über so eine lange Zeit so zusammenzuarbeiten. So, und wenn man noch mal kurz zurückblickt sozusagen, also warum will ich da eigentlich anders rangehen? Es gibt, glaube ich, in dieser Welt, in der wir jetzt hier leben, gibt es manche Systeme, die man erstmal so hinnehmen muss, die man nicht ändern kann, auch wenn man sie nicht mag. Sei es Kapitalismus, sei es jetzt die Staatsform, sei es jetzt was auch immer für ein System, Stromsystem, Internetleitungssystem, sind alles Systeme, die man erstmal so hinnehmen muss. Aber wenn sie einem nicht gefallen, kann man eben doch reingehen und von drinnen versuchen, was zu verbiegen. Und dafür reicht man auch eine Person aus, die den entscheidenden Bug oder den entscheidenden Exploit findet sozusagen. Und ich dachte halt früher so, als Einzelner kannst du eh nichts ändern, aber das scheint nicht so zu sein. Und das erzähle ich euch mal, was wir da so alles gemacht haben. Für mich steht das Ganze auf einem Grundwert, den ich versuche in der Wirtschaft umzusetzen. Und das ist jetzt nicht irgendwie Gewinnmaximierung, sondern die Gleichwürdigkeit von Menschen. Für mich ist das völlig klar, kann ich auch nicht groß irgendwo herleiten, sondern das ist einfach so ein Gefühl, Menschen sind Menschen, die sollten ganz grundsätzlich die gleichen Zugänge zu Ressourcen haben, die gleichen Zugänge zu Rechten haben, sollten gleichberechtigt behandelt werden und da will ich gar nicht unterscheiden nach Hautfarbe, Geschlecht und Herkunft, das ist eh hoffentlich klar, aber auch nicht danach, welche Stellung jetzt jemand in der Gesellschaft hat oder ob jemand ein Unternehmen besitzt oder nicht besitzt, sollte eigentlich möglichst keine Rolle spielen, weil das alles Menschen sind. Und wenn man da so mal rangeht, dann ändert sich eben ganz viel. Aber man kann auch durchaus kritisch das betrachten, nicht den Wert an sich vielleicht, aber die Art und Weise, wie der gesetzt ist, weil das habe ich schon undemokratisch gemacht. Also das ist das, mit dem ich das gegründet habe und das will ich damit auch umsetzen. Und wer zu uns kommt und sich zu erkennen gibt als AfD- oder CSU-Wähler oder irgendwie Sprüche rassistischer Art macht, mit dem werden wir Schwierigkeiten kriegen. Ne? Also da stehe ich auch zu. Aber man kann auch kritisch das sehen und das ist einfach undemokratisch gesetzt, sozusagen, weil ich es gegründet habe. Kann man von beiden Seiten betrachten. Für mich ist das aber klar, das geht nur so. Also nur so will ich leben und arbeiten. Und das heißt dann auch nicht, dass man Leute gleich behandelt, sondern dass das Ergebnis des Miteinanderarbeitens eine Gleichwürdigkeit ist. Also einfaches Beispiel, jemand, der 20 ist und frisch aus der Ausbildung kommt, braucht einen anderen Umgang miteinander als jemand, der vielleicht 50 ist und 30 Jahre Berufserfahrung hat. Jemand, der 4 Kinder hat, braucht einen anderen Lohn als jemand, der keine Kinder hat und so weiter. Also das Ziel ist nicht eine Gleichheit der Menschen, das halte ich auch für Quatsch, sondern ein gleichwürdiges Ergebnis sozusagen. So, angefangen hat das ganze Projekt aus Versehen. Ich wollte gar nicht Getränkehersteller werden und habe einfach nur meine damalige Lieblingscola getrunken und habe irgendwie gemerkt, dass die offensichtlich geändert wurde, weil sie einfach anders schmeckte und ich wurde auch nicht wach. Also der Koffeinkick, den ich haben wollte, der kam nicht. Und dann war auf der Flasche aber nichts drauf, so ein neues Rezept oder verbesserte Formel. Irgendwas hätte ich da erwartet und da war aber nichts. Und das hat es für mich klar gemacht, dass die Industrie, die das herstellt, also der Getränkeproduzent, dass der anscheinend die Konsumenten und Konsumentinnen, also mich da auch gar nicht als gleichwürdig empfindet, sondern der ändert einfach das Rezept und wir sollen das so hinnehmen. Und das habe ich nicht so gesehen, sondern andersrum. Wenn wir die Flasche kaufen, dann sind wir eigentlich Trägerinnen und Träger dieses Unternehmens. Und das macht uns jetzt nicht zu den Königen als Kunden, aber auch nicht zu bedeutungslosen Menschen. Und insofern müssen wir da irgendwie einen Weg finden, dass ihr mal offenlegt, was ihr vorhabt und dass wir das gemeinsam entscheiden. So, war für mich völlig klar, habe ich denen 2 Jahre lang versucht zu erklären, haben die nicht so gesehen. Und dann habe ich durch Zufall einen Tipp gekriegt, dass Getränkegründung sehr leicht ist. Du kannst dir einfach einen Siruphersteller suchen, der früher das Rezept gemacht hat. Du suchst einen Apfelbetrieb, beauftragst 1000 Flaschen, wenn du Glück hast, mach da so eine kleine Menge und dann bist du selber Getränkehersteller und kannst sozusagen die Seiten wechseln und selber da bestimmen. Aber dann dachte ich mir gleich danach, das ist jetzt auch irgendwie Käse, wenn ich die Seiten wechsle und mich auch selber zum Bestimmer aufspiele, weil ich will ja eigentlich gar keine Bestimmer da haben. Und deswegen habe ich das nicht gemacht und habe vom ersten Tag an das Ganze geöffnet. Also die meisten Unternehmen sind ja so closed source, ne? Also man darf von außen nicht alles erfahren, man darf schon gar nicht mitentscheiden. Und ich dachte irgendwie, das ist halt Quatsch, wenn wir mit anderen Menschen arbeiten, auch wenn sie vermeintlich extern sind, dann müssen wir uns für die öffnen und offenlegen, was wir für Entscheidungen treffen müssen und müssen das mit den Leuten halt gemeinsam machen. So, und das ist halt vom ersten Tag so, dass alle Betroffenen von dem Projekt das Recht haben, sich zu informieren und mitzuentscheiden. Und das gilt auch ausdrücklich für euch als Konsumentinnen und Konsumenten. So, ist für mich völlig klar, weil ich war ja selber in der Lage, ne, wurde dann nicht beachtet und das muss man also auf jeden Fall anders machen. So, und dann haben wir uns einfach zu Anfang immer getroffen in Hamburg, sind da in so einen kleinen Club gegangen, zeige ich euch noch, und haben da diskutiert, wie so ein Plenum, wie man es kennt, und haben da gelernt, dass es furchtbar zeitraubend und nervig sein kann, Pläne zu machen, und haben dann irgendwann unsere Entscheidungsgruppen sortiert, nämlich erstmal Dinge, die primär die einzelne Person betreffen, also wo sie arbeitet, was sie arbeitet, womit sie arbeitet und so weiter, wie lange sie arbeitet, das sind alles Dinge, die euch eigentlich persönlich betreffen. Und die solltet ihr alleine entscheiden dürfen, weil sie eben euch betreffen. Und klar, ich weiß, andere Unternehmen wollen das für euch entscheiden, also euch einen Arbeitsort definieren und Zeiten festlegen und sowas. Aber ich bin der Meinung, man verbringt so viel Zeit mit Arbeiten im Leben, das ist sehr wichtig, dass man das alleine entscheiden darf, was man da wie und wo man das macht. So, dann gibt es natürlich Entscheidungen, die sich auf andere Menschen auswirken. Wenn ihr Urlaub macht zum Beispiel oder wenn ihr irgendwie euren Job ändern wollt, dann müsst ihr halt die Fragen, die davon betroffen sind, egal ob sie intern oder extern sind, so, dann sind das Gruppenentscheidungen. Und es gibt Entscheidungen, die sich aufs große Ganze auswirken, wie zum Beispiel die Strategie, Kalkulationen, solche Sachen. Die muss man halt dann mit allen machen, die das betrifft sozusagen. Und wenn man das so gruppiert, dann ist das, glaube ich, eine ganz menschlich eingängige Form, weil wir haben in der Gesellschaft, in der wir leben, haben wir ja auch Dinge, die wir für uns selbst entscheiden wollen und dürfen. Dinge, die wir als Gruppe entscheiden, wenn wir irgendwo gemeinsam wohnen oder so. Und Dinge, die wir als großes Ganzes, als Gesellschaft entscheiden wollen. Und diese Zuordnung scheint den meisten Menschen intuitiv zu gelingen. Das ist bei uns auch so. Und der kleine Kniff, den wir nur haben, ist, dass jede Person jede Entscheidung sozusagen hochskalieren kann. Also wenn ich jetzt was entscheide, wo zum Beispiel Gregor sagt, nee, Freundchen, das betrifft nicht nur dich, das betrifft auch andere, das müssen wir mit denen gemeinsam entscheiden, dann kann er das sozusagen hochskalieren und dann muss ich dem auch mich fügen. Und das heißt wiederum, dass ich vorher ein Interesse habe, schon so zu sortieren, dass jetzt nicht jeder Briefumschlag von allen besprochen werden muss, aber dass es theoretisch sozusagen möglich ist, dass eben, wenn das ein Thema ist, dass alle darüber reden. So, und mit dieser Sortierung haben wir gelernt, ist das relativ stressfrei. Wir haben so 1-2 Diskussionen, wenn man so will, pro Woche, die da irgendwie in einem Forum laufen, das zeige ich euch noch. Und das ist völlig entspannt möglich, damit kann man arbeiten. So, dann war von Anfang an klar, wir wollen nicht nur das Projekt für alle öffnen, sondern wir wollen auch eine Entscheidungsform haben, in der theoretisch eine Einzelperson das verhindern kann, dass man sie benachteiligt. Das heißt, es reicht nicht, Basisdemokratie zu machen, wo eine Mehrheit eine Minderheit überstimmen kann, sondern wir brauchen was Stärkeres. Und dieses Stärkere nennen wir Konsensdemokratie. Und das funktioniert so elegant, dass es auf eine Folie passt. Also am Anfang steht das gemeinsame Ziel, die Gleichwürdigkeit von Menschen. Das ist tatsächlich undemokratisch gesetzt, aber ab da ist es sehr offen. Das heißt, alle Beteiligten können da rein, jede Person kann jedes Thema eingeben. Und man gibt sozusagen das Thema ein, aber noch nicht gleich einen Vorschlag, sondern schafft erstmal den Raum, um sich eine Meinung zu bilden und da sich abzustimmen und sozusagen gemeinsam in eine Richtung zu kommen und überhaupt erstmal zu erfragen von den anderen Beteiligten, was brauchten ihr eigentlich und was sind so Ideen, wie die wir da einbauen sollen und wie könnten wir es dann ungefähr machen. So, dann macht eine Person draus einen Beschlussvorschlag und schreibt es auch drüber. Und das ist der Moment, wo man sich dazu äußern kann, aber auch nicht muss. Das heißt, wer sich nicht äußert, lässt es laufen. Das macht es in der Praxis ganz elegant zu handeln. Und wer sich äußert, kann sich verständnishalber in diese vier Konsensstufen einsortieren oder halt auch die fünfte Stufe einnehmen, das Veto. Wenn sie halt sich selbst benachteiligt fühlt oder jemand anders benachteiligt fühlt oder wenn sie sagt, ich kann mit dem Vorschlag, der da jetzt im Raum steht, überhaupt nicht leben. Keine Möglichkeit. So, und das heißt halt auch nicht, dass im Konsens, so wie wir ihn verstehen, alles allen gefallen muss. Das ist auch manchmal gar nicht erreichbar. Sondern das heißt andersrum, es reicht aus, wenn der Vorschlag niemandem so krass missfällt, dass die Person ein Veto dagegen einlegen muss. Und das ist viel leichter erreichbar. Ne? Also wenn wir jetzt hier diskutieren, ob wir den Cyberstreifen da dran lassen oder abnehmen, dann ist es wahrscheinlich nicht konsensfähig im Sinne von, dass alle Hurra schreien, dass er da sein soll. Aber es tut auch keinem weh, wenn er da ist. Ja? Und dann kriegt man einen Konsens hin, wenn man die Frage stellt, kann jemand mit dem Vorschlag überhaupt nicht leben? So, und das ist dann leichter erreichbar. Zu den vier Stufen noch vielleicht was. Also die ersten beiden sind, denke ich, klar. Drei und vier gibt es einfach Fragen zu, deswegen erkläre ich die noch. Schwere Bedenken könnte man zum Beispiel haben mit einem Vorschlag, der halt auch negative Konsequenzen haben kann. Wir haben einmal die Situation gehabt, dass wir eine Preiserhöhung machen mussten. Und wir haben vorher viermal gesenkt und wir haben diskutiert ohne Ende und wir konnten uns keine andere Lösung irgendwie finden. Aber wir haben trotzdem die Sorgen, dass wenn wir jetzt die Preise erhöhen, dass uns Kunden weglaufen. Also hatten wir schwere Bedenken, aber keine bessere Lösung. Also gab es kein Veto. Und dann war der Beschluss trotzdem getroffen. Und das vierte, die vierte Stufe wäre so ein ausdrückliches sozusagen Disagree. Aber halt mit dem Zusatz, ich bin zwar nicht einverstanden damit, dass jetzt dieser Cyberstreifen da hängt. Ich kann damit eigentlich nicht so wirklich gut leben, aber ehrlich gesagt tut's mir auch nicht weh. Ich nehme mich da jetzt mal zurück und lasse die Gruppe weiterlaufen sozusagen. Und damit kriegt man ziemlich gut gemeinsam getragene Entscheidungen hin, die dann, glaube ich, wesentlich klüger sind, weil sie einfach mehr Bedarfe und Wünsche der Leute schon mal erheben und mit einbauen. Die sind dann wesentlich sozialer, weil man niemanden da ausbeuten kann, sonst legt die Person oder jemand anders halt ein Veto ein. Und die sind dadurch auch, also führen zu einem besseren, stressfreieren Miteinander, wenn man sich einmal sozusagen die Arbeit macht, alle mit an Bord zu holen. Und es schützt auch davor, vielleicht noch ein Punkt, dass jetzt eine Geschäftsführungsperson da irgendwie Blödsinn macht und alle müssen das ausbaden oder so. Ne? Also wenn ich irgendwas entscheiden will, wo Gregor sagt, das ist Käse, dann wird er halt da sein Veto einlegen. Das gab es auch bei unserem letzten Offline-Treffen. Da habe ich nämlich den Vorschlag versucht zu machen, dass wir so für dieses Jahr eine 100% Flaschenzahl versuchen zu erreichen. Also keine Schrumpfung und kein Wachstum, 100%. Und da war Gregor einer derjenigen, der gesagt hat, nee, Freundchen, das ist irgendwie Quatsch. So, ne? Und da muss ich damit auch leben. Das ist dann Demokratie. Aber das ist, glaube ich, viel besser so, als wenn jetzt eine Person da irgendwas geschäftsführen kann. So ein Modell hat natürlich Grenzen. Und wir haben gelernt, dass das auch nicht immer gut funktioniert. Und wir hatten dreimal die Situation, dass wir eine Entscheidung treffen mussten, aber uns nicht einig wurden. Die ersten beiden Fälle, die waren schon ein bisschen länger her, da konnten wir uns nicht einigen, welches Kunstbild wir auf die Rückseitenetiketten machen oder welchen Text auf die Vorderseiten. Also eine typische Geschmacksfrage, wo wir heute mit der Kultur, die wir jetzt haben, glaube ich, eleganter durchgekommen wären, aber damals waren wir ein bisschen noch nicht so weit entwickelt, haben wir uns gelähmt, konnten keine Flaschen produzieren, hätten Leute letztlich ihre Jobs streichen müssen, weil wir uns nicht auf so ein Kunstbild einigen. Das geht natürlich nicht. Und daraus wurde die Regel, dass wenn wir da irgendwie uns blockieren, dann darf ich als Gründer doch nochmal was entscheiden. Zum Beispiel, dass wir einmal ohne Bilder drucken. Nicht Bild A oder B, sondern einmal ohne Bilder, tut keinem weh. Alles gut. Aber das war sozusagen nötig, dass wir diese Regelung in der Schublade haben. Und die dritte Situation, die wir hatten, war eine Fehlproduktion mit einem doppelten Koffeingehalt. Das ist eigentlich total super. Special Edition Serie so, aber Das ist halt nicht legal, wenn der Inhalt nicht dem entspricht, was außen drauf steht. Deswegen musst du laut Gesetz unverzüglich einen Rückruf machen. Haben wir dann auch getan. Und das waren die einzigen drei Situationen, die, wo wir halt doch nochmal eine formale Geschäftsführungsentscheidung brauchten. Ne? So, und das finde ich ganz gut gelungen, wenn das nur so alle 5 Jahre mal ist. Und das ist auch, glaube ich, vergleichbar mit einem Hackspace. Da braucht man auch einen Vorstand, der halt formalen Raum anmietet und so. Aber man will da jetzt keinen Diktator haben oder Diktatorin, die jetzt über alle hinweg entscheidet, sondern eigentlich eine gemeinsame Entscheidungsform. Nur wenn es halt dann mal doch nicht klappt, dann kann man auch auf diesen Plan B nochmal zurück, also auf Fallback-Lösungen, dass man doch noch eine Vorstandsentscheidung dann macht. Und andersrum, also das ist gut, das zu können. Aber je besser so eine Gruppe arbeitet, desto seltener braucht man das. So. Und bei uns, glaube ich, hat das ganz gut geklappt. Also alle 5 Jahre mal, das halte ich für ganz gut gelungen. So, und dann haben wir natürlich auch eine Situation manchmal, dass es Idioten gibt in der Menschheit. Also ich glaube ja, bei uns ist die Quote so bei 0,5% oder so. Aber es gibt ja auch ein paar Mal mehr AfD-Wähler in diesem Land, also gibt es da ein paar mehr. Und manchmal fängt man sich halt mal so einen Idioten ein, der vorsätzlich versucht, dem Ganzen auch zu schaden. Und das braucht man natürlich auch, dann irgendwie eine Möglichkeit, jemanden aus einer Gruppe auch rauszuwerfen, der offensichtlich nicht dazu passt, sozusagen. Und das muss aber dann auch erst sehr spät passieren, bin ich der Meinung. Das heißt, es muss vorher für alle klar sein, du kannst anstrengend sein, du kannst nervig sein, du kannst Fehler machen, du kannst ausfallen, du kannst anderer Meinung sein, ist alles kein Ding. Solange du nicht vorsätzlich versuchst, dem Projekt zu schaden, dann muss man dich aber auch rauswerfen können, in einer so konsensorientierten Art wie möglich. Und das haben wir für uns so formuliert, dass jede Person, jede andere sozusagen nominieren kann für den Rauswurf. Dann muss begründet werden, warum die Person gehen muss. Und diese Begründung muss so stichhaltig sein, dass niemand außer dieser Person ein Veto einlegt. Das heißt, ihr Veto zählt nicht, aber das Veto von allen anderen zählt weiterhin. So, das heißt, es ist sehr schwer, jemanden rauszuwerfen, wenn er einfach nur anderer Meinung ist oder schlechte Arbeit macht oder irgendwas. Und das ist auch gut so, dass das schwer ist. Und es ist aber möglich, wenn jemand wirklich sichtbar, erkennbar, vorsätzlich versucht, dem Ganzen zu schaden. Häufige Frage. Ich muss die Frage wiederholen. Was passiert, wenn zwei Idioten sich gegenseitig vom Rauswurf schützen? Das könnten wir im Moment nicht verhindern. Aber wir sind jetzt 16 Jahre mit der Regelung ausgekommen. Und ich glaube, wir lassen es erstmal dabei und glauben ans Gute im Menschen. So. Also wir hatten übrigens auch nur 2 Fälle. Ne? Also alle 8 Jahre mal einen Idioten. So. Ich weiß nicht, wie oft ihr Idioten so habt in euren Zusammenhängen. Aber ich erlebe das als großen Luxus, dass wir da sehr wenig von haben. So. Zu Anfang haben wir uns im Hamburger Pudelclub getroffen. Der sah da noch anders aus. Jetzt ist er leider abgebrannt. Und haben uns da halt jeden Sonntagabend zum Plenum hingesetzt. Und das war halt in Hamburg, weil ich da gewohnt habe. Und dann haben wir uns überlegt, jetzt bauen wir da mal so eine kleine Firma auf. Und dann waren wir halt erst in Hamburg, haben da irgendwie Clubs und Bars und Cafés nach und nach angesprochen, haben mit Getränkehändlern geredet, die beliefern, haben das so nach und nach aufgebaut. Und dann irgendwann gab es halt Fragen aus anderen Städten. So, hey, wie sieht's denn aus? Ich bin hier in Berlin, ich bin hier in Köln, ich bin in Leipzig, ich hätte auch gerne die Cola hier. Wie können wir das machen? Magdeburg fehlt, genau. Das ist einfach, das hat, glaube ich, John gemacht, die Grafik oder so. Ist nicht ganz historisch richtig in der Reihenfolge. Aber es geht ja auch um die Idee dahinter. Ne? Also dann war halt die Frage, wie kriegen wir das jetzt hin mit anderen Städten? Und das hat einfach 2 Fragen zur Folge gehabt. Nämlich zum einen, wir können jetzt nicht alle zwingen, dass sie jetzt jeden Sonntag nach Hamburg kommen müssen zum Plenum. Das ist irgendwie Quatsch. Wir brauchen also eine Online-Diskussionslösung. Da haben wir dann eine Mailingliste aufgesetzt und haben 12 Jahre lang mit einer Mailingliste gearbeitet. Und haben uns da 18.500 E-Mails geschrieben und hatten aber sehr, sehr wenig Streit. Und das ging tatsächlich relativ problemarm, über so eine Mailingliste zu arbeiten. Hat natürlich andere Nachteile, man kann nichts richtig nachgucken und so weiter. Ne? Dann gab es irgendwann auch ein Forum, das zeige ich euch noch. Aber Mailingliste war halt dann so der Kommunikationsweg. Und die zweite Frage, die sich stellte, war, wie kriegen wir das eigentlich wirtschaftlich hin, so in einer anderen Stadt zu starten? Weil da braucht man dann erstmal quasi einen Händler, man muss dem ein bisschen Paletten hinstellen, man muss jemand bezahlen, der sich um Kunden kümmert, der muss also erstmal investieren. Und da wir aber das Geld nicht hatten, wäre dann der logische Schritt gewesen, dann machen wir halt einen Businessplan, leihen uns irgendwoher Geld und schieben das irgendwie an, wie man es halt an der Uni lernt. Und das war für mich irgendwie der total dümmste Weg, weil ich ja dann Kredit aufnehmen muss, habe ich Schulden und muss irgendwie die Raten regelmäßig bezahlen, muss also dem Verkaufsmenschen eigentlich schon von Anfang an Druck machen, dass er vernünftig verkauft, damit wir die Raten bezahlen können und muss irgendwie vielleicht auch Werbung machen und muss da ganz viel Druck reinbringen, der von mir selber gar nicht kommt, sondern der kommt von dem Investor, der halt dann sein Geld zurückhaben will. Und das zu Anfang, wenn ich noch gar keine Ahnung habe und keine Erfahrung und kein Netzwerk und gar nichts habe, dann mir so einen Stress denn noch aufzuladen, habe ich für total bescheuert gehalten und habe es nicht gemacht. Sondern andersrum, habe die Konsumentin, die dann gefragt haben, können wir das bei uns auch trinken, habe die gebeten, in ihre Lieblingsläden zu gehen und die zu überzeugen. Und wenn es klappt, kriegen sie natürlich einen Anteil pro Flasche. Und wenn wir den Laden haben, gehen wir zum Händler, überzeugen den. Wenn wir den Händler haben, gehen wir zum Großhändler, überzeugen den. Und bauen uns sozusagen rückwärts die Lieferstruktur auf. Also von den Konsumenten ausgezogen, mit deren Hilfe. Und die natürlich auch daran beteiligen und nicht andersrum, wie man es sonst macht, mit Startgeld zum Händler, erstmal den Weg kaufen, mit Startgeld zur Bar, Kühlschrank, Leuchtkasten, Werbeschild hinstellen und da den Weg kaufen, sondern andersrum, von den Kunden ausgezogen. Und dadurch hat es natürlich gedauert, klar, bis so ein Ding da ans Laufen kommt. 7,5 Jahre, bis ich selbst überhaupt einen Anteil pro Flasche haben konnte und 8,5, bis ich davon leben konnte. Ich war auch der Letzte, ganz bewusst, der dann davon gelebt hat. Aber das war sozusagen der gesunde Weg, nämlich in der Geschwindigkeit, die ich glaubte, schaffen zu können. Einerseits wirtschaftlich, aber auch vom Lernen und vom System und Strukturen aufbauen und Netzwerke knüpfen und sowas, das braucht halt Zeit. Und wenn du da zu viel Druck zu Anfang einfügst, dann kriegt das eine ganz komische Dynamik, die da gar keinen Sinn macht. Also hab ich es da anders gemacht und wir haben uns da bewusst sozusagen Zeit gelassen. So, dann haben wir mit Getränkehändlern zu tun bekommen und die haben uns dann erstmal erklärt, wie Wirtschaft funktioniert. Also abgesehen davon, dass man in der Regel erstmal Geld mitbringen muss, wenn man irgendwo gelistet werden will, was wir auch nicht gemacht haben, haben die uns dann auch erklärt, dass das nach Größe geht. Also wer viel bestellt, kriegt halt einen besseren Preis, weil er auch nur einmal kommt, einmal geladen werden muss, einmal abgerechnet werden muss, das ist effizienter. Deswegen sind Mengenrabatte Standard sozusagen, die muss man machen. Und ich fand das aber nicht, weil da ist ja schon ein Mengenrabatt drin durch den Punkt, dass nur ein großer LKW fährt. Das heißt, der große Händler verdient schon mehr, dadurch, dass der Transport günstiger wird. Das ist auch in gewissem Sinne in Ordnung, weil er das bündelt. Also für die Umwelt wird es gebündelt gefahren, das ist gut. Aber wenn wir dann noch einen Mengenrabatt oben drauf legen, dann verdient der Große doppelt, nur weil er groß ist. Und das widerspricht meiner Grundidee von Gleichwürdigkeit von Menschen. So, ne? Und dann haben wir das diskutiert und haben ganz einfach mal eingeführt, dass wir keine Mengenrabatte machen, sondern das Gegenteil. Anti-Mengenrabatte, also wer kleine Mengen bewegt, der kriegt einen günstigeren Preis, weil er ja höhere Kosten hat. Ist doch klar. Ne? So. Und das ist so mein, wenn man es ein Hack nennen will, weiß ich nicht, ist ein bisschen ein großes Wort dafür, aber das ist so mein Liebster, weil der so klar ist. Also der kleine Händler hat höhere Kosten, natürlich braucht der den Rabatt, ist ja völlig logisch. Und dadurch haben wir relativ viele kleine Händler, was uns stabiler macht. Wir haben den Anti-Mengenrabatt erfunden, können den ins BWL-Buch schreiben. Gibt's auch sogar schon BWL-Bücher, wo das drinsteht. Und können da sozusagen über Umwege auch schon am Bildungssystem gleich mal ein bisschen bessere Ideen einbringen, sozusagen. So, ich habe schon erzählt, Mailingliste. Also wir waren nicht mal an einem Ort, wir mussten uns da irgendwie onlineisieren. Und haben dann Mailingliste 12 Jahre lang irgendwie überstanden und haben jetzt seit 3 Jahren ungefähr, 3,5 Jahren, ein Online-Forum, ein PHP-BB, auf dem wir diskutieren. Und das ist deshalb ein Forum und keine App oder irgendwas anderes Fancyes, weil wir Leute haben, die sowas im Schlaf programmieren könnten und andere Leute, die Schwierigkeiten haben, den Login-Knopf zu finden. Und dann brauchen wir irgendwie was, was für alle irgendwie passt und das scheint ein Forum zu sein. Das hat ein paar kleine Tweaks. Man kann Themenbereiche abonnieren. Das ist der erste Tweak, den es, glaube ich, nicht serienmäßig kann. Und wenn man dann einen neuen Post bekommt, dann kriegt man nicht nur einen Link zum Post, sondern den Volltext des neuen Posts, dass man in seinem Mailprogramm bleiben kann und nicht unbedingt interagieren muss, wenn man nicht will. Dann kann man mit einem Klick nach Beschlussvorschlägen suchen. Wenn man einmal 3 Wochen weg war, dann kann man sich leichter wieder auf den Stand bringen. Und relativ neu ist auch ein Knopf, der alle downloadbaren Materialien sammelt, sozusagen. Das ist einfach ein Suchstring. Wenn man da klickt, sozusagen, wird halt die Suchmaske angeworfen mit einem Query nach Download. Und das war's so. Also das ist jetzt technisch keine große Sache. Und ist aber für uns ziemlich funktional, weil man da diskutieren kann, weil man frühere Diskussionen nachlesen kann und weil man auch, wenn man jetzt irgendwie eine offene Frage hat von jemandem, kann man dem einfach den Link zu diesem Post schicken, dann sieht er die Entscheidung und sieht auch die Vorgeschichte und kann aber auch das jederzeit wieder challengen. Das heißt, hier seht ihr den Informieren-Bereich. Das ist so die Idee, dass da die Dinge drinstehen, die bisher schon beschlossen wurden, also was bisher geschah sozusagen. Und wenn man rauszoomt, dann sieht man den zweiten Bereich von oben, das ist der Diskutieren-Bereich. Also da ist die Idee, dass man quasi jederzeit einen Post von oben runternehmen kann, weil es ja nicht vertraglich geregelt ist, sondern alles vorläufig runternehmen in den Diskutieren-Bereich, neu sozusagen drüber reden und dann wieder hochstellen, nach dem Motto, jetzt ist es so. Und man kann natürlich auch jederzeit neue Dinge da posten. Und da sind jetzt 230 Leute drin, die sind ungefähr zur Hälfte Konsumentinnen und Konsumenten, ungefähr zur Hälfte gewerbliche Partnerinnen und Partner. Und das habe ich ja vorhin schon gesagt, also das ist extra so, dass da alle wirklich mitreden können. Und das klappt in der Praxis ziemlich problemarm. Also typischerweise haben wir so 2-3 Wochen, ist so eine Entscheidungsdauer. Und da gibt's also fast nie Streit. Wie lange bist du jetzt eigentlich dabei, Gregor? 2012. Warst du auf der Mailingliste und kannst du dich an einen Streit erinnern? Nicht wirklich, ne? Also das klappt relativ gut, wenn man aber auch von vornherein sozusagen das entsprechend prägt. Also das ist das, was ich zumindest versuche, was anscheinend gut gelingt, von vornherein einen Kommunikationsstil zu pflegen, der sehr respektvoll und auf Augenhöhe ist und wirklich auf die Leute Rücksicht nimmt. Und wo dann andere sozusagen sich, wenn sie neu dazukommen, so ein bisschen daran orientieren können. Die meisten Menschen, die neu da reingehen, die lesen auch erstmal nur 3 Wochen. Das steht nirgends, dass man das muss. Man könnte einfach sofort loslegen, aber die meisten geben sich selbst so eine Einlese-, Einfühlzeit. Und dann gehen die genauso da rein und sind da ganz respektvoll und stressarm. Also das geht tatsächlich ganz gut, wenn man das einmal sozusagen vorprägt. Und ich glaube, wenn man auch, was ich vorher meinte, so diesen Raum bewusst lässt, dass man anderer Meinung sein kann, dass man nervig sein kann, dass man anstrengend sein kann, das ist alles in Ordnung. Nur die letzte rote Linie sozusagen, vorsätzlich zu schaden, die muss auch klar sein. Und wenn beides klar ist, glaube ich, dass wir da eine sehr offene Gesprächskultur haben, wo jetzt neue Leute manchmal noch sich nicht so richtig trauen, ihre Meinung zu sagen, bis sie dann zum ersten Mal sehen, dass man da auch ganz offen und deutlich kritisieren kann und dass es auch gewünscht ist. Und dann kommen die in der Regel auch aus sich raus und wir diskutieren da ganz entspannt miteinander. So, der dritte Bereich von oben, das ist für Jobs. Da stellen wir halt Dinge rein, die wir beschlossen haben, die getan werden sollten. Und dann machen wir es wieder falsch. Also vielleicht ist das auch ein Hack. Normalerweise, wenn man einen Job haben will, muss man sich ja irgendwie bewerben und muss irgendwie darlegen mit Papieren, dass man das auch kann, was da verlangt ist. Also Zeugnisse, Referenzen, irgend sowas, um da den Job zu kriegen. Und das ist natürlich die Idee, dass man jetzt auf einen Job jemanden haben will, der das auch einigermaßen kann. Aber das führt natürlich dazu, dass die Leute, die mal jetzt 10 Jahre Buchhaltung gemacht haben und da sich Papiere erarbeitet haben, dass die dann halt relativ leichter auch Buchhaltungsjobs kriegen können, weil sie das nachweisen können, dass sie das können. Aber was ist, wenn sie gar keinen Bock mehr auf Buchhaltung haben und da was anderes machen wollen? So, dann stecken die so ein bisschen fest. Und Menschen entwickeln sich ja auch und können andere Dinge mit 40, als sie mit 20 können und wollen auch andere Dinge mit 20, als sie mit 40 wollen. Deswegen macht es gar keinen Sinn, glaube ich, das festzuschreiben, sondern im Gegenteil, wir müssen das möglichst offen machen. Und das ist bei uns so, dass wir den Job da reinstellen und im Prinzip die erste Person, die sich meldet, darf es ausprobieren. So. Und das ist natürlich nicht möglich, wenn wir jetzt eine Notarztpraxis betreiben würden mit einem Chirurgen oder so. Das ist völlig klar. Und es ist natürlich auch nicht so, dass jemand jetzt ins kalte Wasser da geschmissen wird, sondern es gibt mittlerweile sowas wie Einarbeitungen. Also jemand, der schon länger dabei ist, nimmt sich dann eine Person sozusagen an die Seite und führt die da so langsam ein. Aber es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie Qualifikationen nachweisen muss, um da einen Job zu kriegen, sondern ganz bewusst so, dass man es nicht muss, damit man auch sein eigenes Arbeitsleben flexibel gestalten kann. So. Und ja, das kann auch bei uns mal gefährlich werden, also gerade in der Buchhaltung. Da hatten wir eine Person, die hatte vorher noch gar nichts mit Buchhaltung zu tun und wollte das gerne mal ausprobieren. Das kann schon mal gefährlich werden. Erzähle ich noch, was da passiert ist. So, vierter Bereich von oben und der zweite von unten. Das ist so ein Mischbereich für Seitenprojekte, wissenschaftliche Arbeiten. Gab es über 100 über uns alles Mögliche. Und ganz unten ist ein Archiv. Das ist sozusagen unser Tool, mit dem wir Entscheidungen treffen. Wer da rein will, möge bitte elena@premiumkollektiv.de eine E-Mail schreiben, sagen, dass er mal eine Flasche getrunken hat, eine Person mal persönlich gesehen hat und in realen Namen, das brauchen wir schon. Und dann könnt ihr da rein und könnt da alles sozusagen verfolgen und mitreden oder auch nur mitlesen, das ist ganz euch überlassen. Und das ist ganz bewusst sozusagen open, also mehr open geht eigentlich nicht. Das Einzige, was wir als Rest sozusagen haben, was wir nicht offenlegen können, sind persönliche Informationen von einzelnen Kollektivisten. Das heißt, eine Person war mal bei uns, die hatte ein massives Drogenproblem, hat halt ihre Jobs nicht gemacht Und 100% open wäre halt, dass wir allen schreiben, dass Bernd irgendwie ein Heroinproblem hat. Das kannst du nicht bringen. Das heißt, da sind dann manchmal Dinge, die wir nur im kleineren Kreis, im Orga-Team nennt sich das, mit 12 Leuten besprechen, um die einzelne Person da zu schützen. Aber das war's. Ansonsten ist das alles so open, wie es nur sein kann. So. Da diskutieren wir natürlich dann auch, wer welches Geld kriegt, wenn so eine Flasche verkauft wird. Und das haben wir auch von Anfang an auf die einzelne Flasche runtergerechnet. Das heißt, nicht in BWL-Logik in Prozenten oder Getränkeindustrie würde das in Hektolitern machen, sondern wir haben das auf die einzelne Flasche runtergerechnet. Das Bild ist nicht ganz aktuell, weil wir auch nicht jetzt der Konkurrenz jedes Detail offenlegen wollen. Aber wer ins Forum geht, kann die aktuelle Version finden. Und das ist aufgeteilt, seht ihr, von unten nach oben. Also Zutaten 8,1 Cent, Abfüller 13,4. Dann sind unsere Anteile 15,5. Dann gibt's Großhändleranteile, Händleranteile, Gastronomenanteile. Das kann man mal gendern, dieses Bild, sehe ich gerade. Das ist sozusagen relativ fest. Also die Flaschenpreise sozusagen ab Händlerinnen und Händler sind seit Jahren schon stabil. Aber darunter passiert ab und zu mal so ein bisschen was, ne? Also dann werden wir, an einer Stelle werden wir irgendwie besser und günstiger, was anderes wird teurer, wir brauchen eine Person mehr, dann stellen wir fest, die fällt dann auch wieder aus, dann brauchen wir sie doch nicht mehr oder so. Da ist also immer so ein bisschen, sozusagen ist da Bewegung drin, da reden wir so einmal im Jahr ungefähr drüber, wie wir das neu aufteilen wollen. Und ansonsten ist es aber stabil. Und ich glaube, dass das auch dazu beiträgt, diese Art sozusagen daran zu gehen, dass wir so wenig Stress mit den Leuten haben. Weil erstmal das überhaupt offen zu legen, ist ja schon was, was keine andere Firma macht. Also wenn ihr jetzt irgendwie, keine Ahnung, was da irgendwie noch ein anderes Getränk ist oder so, da erfahrt ihr nicht, wer welches Geld bekommt, wenn so eine Flasche verkauft wird. Aber warum nicht? Also ihr kauft die doch. Deswegen solltet ihr das Recht haben, zu wissen, was mit eurem Geld passiert, bin ich der Meinung. Und das wird hier schon mal offengelegt. Also das ist schon mal so der erste Baustein, um sich vertrauen zu können. Dann ist es natürlich für die Beteiligten auch bekannt, was ihre Anteile sind. Also der Händler hier, Angelo, das ist unser Hauptverteiler, der weiß genau, wenn er die Kiste bewegt, was da sein Anteil ist. Und wenn ihm das nicht mehr reicht sozusagen, dann kann er jederzeit ins Forum gehen und für eine Änderung argumentieren. Und es ist aber jetzt nicht, sage ich mal, regelmäßig Verhandlungen, Stress, Druck, Gegendruck, Szenetauglichkeit, Sichtbarkeit von Läden, Größe des Kunden. Da sind ganz viele Faktoren, die bei Preisen eine Rolle spielen. Und wir haben das ganz bewusst sozusagen relativ einheitlich gemacht und haben nur da höhere Preise, wo zum Beispiel eine Kiste bewegt werden soll, was halt einfach teurer ist. Oder wo Samstagnachts um 1 ein Notlieferservice zur Bar kommen soll, das kostet halt mehr, das ist auch klar. Sowas, aber ansonsten ist es so relativ einheitlich, gemeinsam, aber mit im Konsens mit allen festgelegt. So, und ihr könnt das wahrscheinlich nicht ganz bis hinten lesen, aber hier sind zwei Dinge, die nicht drinstehen, die wir auch weggelassen haben, ganz bewusst. Und das ist auch wieder so ein kleiner Tweak oder Hack. Mir wurde zu Anfang erklärt, du brauchst auf jeden Fall ein Werbebudget. Weil wenn du keine Werbung machst, dann wird kein Unternehmen existieren können, ohne Werbung zu machen. Und Werbung kostet halt, ne? So. Und Werbung ist was, was aus meiner Wahrnehmung häufig einfach was Aufdringliches ist. Also man geht auf eine Webseite, da klappt irgendein Banner hoch, trotz Adblocker ohne Ende. Das ist ja irgendwie eine Pest, diese Online-Werbung. Oder man geht, keine Ahnung, über eine Straße, ist ein Plakat, man hört Radio, da kommt ein Radiospot zwischen. Also überall eigentlich so unverlangte Kommunikation, über die man gar nicht gebeten hat, die man auch noch bezahlt über einen Werbeanteil für ein Produkt sozusagen. Und das ist in der Getränkeindustrie nicht unüblich, dass man so 1 bis 2 Euro pro Kasten für sowas abzweigt. So, und das fand ich irgendwie unlogisch, dass wir die Konsumentinnen und Konsumenten dafür bezahlen, dass wir sie nachher belästigen. Also haben wir das nicht gemacht und haben einfach mal kein Werbebudget von Anfang an. So, und das heißt natürlich, dass man dann nicht schnell mit sowas wachsen kann. Aber wenn man sozusagen sich auf die Leute konzentriert, mit denen man zusammenarbeitet, also die Händlerinnen und Händler, die Partnerinnen und Partner, die Konsumentinnen und Konsumenten, und wenn man die auch noch einlädt, sozusagen mitzureden, dann hat man darüber, wenn man es ein bisschen, sage ich mal, mit Ausdauer betreibt, so eine Art, nennt sich wahrscheinlich Word-of-Mouth-Kommunikation, Mund-zu-Mund-Propaganda. So. Das heißt, dann brauchen wir kein Werbebudget, wir brauchen nur mehr Zeit und mehr sozusagen den Willen, uns um die anderen beteiligten Menschen zu kümmern, damit die weitererzählen, wie angenehm das mit uns ist. So, und dann kann man eben auf so ein Werbebudget verzichten und kann diese vermeintliche Regel, dass jedes Unternehmen, also was noch, wer nicht wirbt, der stirbt, so, das ist offensichtlich Quatsch, man kann da andere Wege finden. So, und dann, was hier auch nicht drin steht, es wurde mir auch am Anfang erklärt, jedes Unternehmen hat den Zweck, die Gewinne zu erzielen und am besten noch zu steigern. Und das ist so Standard und gilt als Gesetz, das ist also ist halt so, Unternehmen müssen Gewinne machen. Und ich habe mir dann überlegt, was sind denn eigentlich Gewinne? Und ich würde es jetzt so formulieren, dass wir natürlich ausreichend Einnahmen, also hier Flaschenanteile haben müssen, um die Zutaten, die Lieferantinnen und Lieferanten, die Menschen, die da arbeiten, zu bezahlen. 1 Cent pro Flasche legen wir für Krisen zurück. Wir haben einen Antimengenrabatt als Umlage, das muss bezahlt werden. Also klar brauchen wir da Einnahmen, die müssen ausreichend sein. Aber wenn die ausreichend sind, warum soll das dann mehr sein? Also mehr als ausreichend. Also wenn alle Menschen bezahlt sind, alle Zutaten bezahlt sind, für Krisen vorgesorgt wurde, wenn dann immer noch Geld über ist, dann habe ich eigentlich was falsch gemacht. Weil habe ich entweder von euch mehr genommen als nötig, weil dann ist ja schon alles bezahlt, oder den Lieferantinnen und Lieferanten zu wenig davon abgegeben. Eins von beiden ist dann falsch gelaufen. So, deswegen haben wir gesagt, wir geben das Ziel raus, mal keine Gewinne zu haben, sondern die schwarze Null am Jahresende. So, die brauchen wir schon. Also deswegen freue ich mich immer, dass es Kunden gibt, die die Flaschen kaufen, weil diese Einnahmen brauchen wir. Aber das ist eben nicht immer mehr und mehr und mehr so von der Logik, dass das ganz schlechte Folgen haben kann, wenn da auf Lieferanten gedrückt wird oder wenn Einzelne sich da eben mehr rausnehmen dürfen. Und das widerspricht auch sowieso meiner Grundidee, ne? Also warum sollen die Menschen, die ein Unternehmen haben, sich die Gewinne rausnehmen dürfen? Warum? Was gibt denen das Recht dazu? Nur weil sie formal irgendwas haben. Die sind doch genauso Menschen wie alle anderen auch. Und die sollen auch ihren Lohn natürlich verdienen, klar. Aber eben, das muss dann ein ausreichender Lohn sein und nicht mehr. Und wir haben mittlerweile für uns ein Lohnmodell entwickelt, das das auch so abdeckt. Das heißt, wir haben einen festen Grundlohn von 15 Euro die Stunde. Den zahlen wir immer. Und dann gibt's einen variablen Anteil von bis zu 5 Euro pro Stunde rückwirkend, wenn es dem Betrieb gut geht. Das gucken wir jetzt einmal im Jahr und gucken dann sozusagen in den Rückspiegel, wie haben wir gewirtschaftet. Und wenn es für alle sozusagen drin ist, dann schütten wir bis zu 5 Euro aus. Das haben wir die letzten 2 Jahre, bis vor einem Jahr haben wir das gemacht. Letztes Jahr ging es nicht ganz, da konnten wir nur 3 Euro ausschütten rückwirkend. Da sind, zeige ich euch noch, da sind ein paar Absätze zurückgegangen und wir haben auch mehr Leute als früher. Insofern ist es jetzt knapper geworden, aber das war eine gemeinsame Entscheidung. Und die gilt natürlich auch für mich. Also selbstverständlich bin ich auch Teil dieses Einheitslohns. Das ist ja völlig logisch. So, ein Einheitslohn an sich ist aber jetzt nichts, was, also andersrum, das kann schnell unsozial werden, weil Menschen halt nicht einheitlich sind. Und deswegen haben wir 3 Zuschläge, die man bekommen kann. Wer Kinder hat, kriegt mehr pro Kind. Weil als Elternteil musst du einfach mehr Geld erlösen, um deine Kinder mit zu versorgen, ist völlig klar. Dann als behinderter Mensch gibt's mehr nach Behinderungsgrad in Prozent. Das ist zumindest die Regelung, die wir bisher haben. Bitte? Grad der Behinderung. Genau. Nennt sich das Grad der Behinderung? Also okay, wieder was gelernt. Wir hatten mal jemand dabei mit Narkolepsie, das ist die Schlafkrankheit, der ist halt einfach immer eingeschlafen. Das heißt, der hat einfach ist nur begrenzt sozusagen für Jobs einsetzbar. Der kann halt nicht einen LKW fahren, aber der kann Pakete packen zum Beispiel. Der hat auch im Alltag natürlich einen höheren Geldbedarf, weil er Hilfsmittel braucht. Und deswegen haben wir da diese Regelung eingeführt. Mittlerweile, glaube ich, wenn wir nochmal Menschen mit Behinderung zu uns kämen, dann würden wir das genauer uns angucken, was für eine Art von Behinderung ist das. Also jemand, der nur einen Arm hat zum Beispiel, ist dadurch wahrscheinlich sehr eingeschränkt, wird einen Behinderungsgrad haben. Aber das ist vielleicht beim Telefonjob völlig egal. So, ne? Also das müsste man nochmal gucken, wie man das dann macht. Das war der 2. Zuschlag, also für Menschen mit Kindern, für Menschen mit Behinderung und für Menschen, die sich irgendwo einen Arbeitsplatz hinstellen wollen. Weil das habe ich noch gar nicht erzählt. Das ist für mich auch völlig klar. Wir haben natürlich kein Büro. Weil ein Büro, also ein zentraler Ort, würde bedeuten, dass wir den Leuten ja den Arbeitsort vorschreiben. Und dadurch auch die Wohnregion. Weil wenn du an einem bestimmten Ort arbeitest, musst du halt in der Nähe irgendwie wohnen. Und das möchte ich nicht, das Leuten vorschreiben. Und deswegen haben wir kein Büro, sondern alle, sozusagen alle, wo das geht, muss man sagen, leben und arbeiten, wo sie wollen. Also die Leute, die die Abfüllanlage betreiben, die können natürlich jetzt nicht das, sag ich mal, virtuell tun. Die müssen halt da in der Nähe wohnen. Aber das sind auch Menschen, die das auch wollen. Also die wollen in dieser Region genau wohnen. Und dann passt das wieder. Und alle anderen, die das nicht sozusagen wollen, die können dann halt arbeiten und wohnen, wo sie wollen. Aber natürlich ist die Frage, wenn man irgendwo arbeitet, braucht man ja einen Schreibtisch, Strom, WLAN, Kaffee, Dach drüber, sowas. Das kostet halt was. Und deswegen zahlen wir den Leuten, die noch keinen anderen Arbeitsplatz haben, zahlen wir bis zu 130 Euro im Monat für so einen Arbeitsplatz. Und das kann dann ein Coworking-Platz sein, das kann bei sich zu Hause ein Schreibtisch sein, dass wir uns an der Miete beteiligen oder sowas. Also das ist die 3. Ergänzung. Und ich glaube, wir werden noch eine 4. bekommen. Und zwar, wenn wir die ersten von uns haben, die ihre Eltern pflegen. Weil da ist auch Geldbedarf und Zeitbedarf und so weiter, der dann dazu kommt. Das heißt, da wird es wahrscheinlich auch irgendwas geben. Und das war's aber. Das heißt, bei uns kann niemand mehr verdienen, wenn er jetzt irgendwie besonders schlau ist oder besonders lange bei uns ist oder irgendwie besonders schwierige Arbeiten macht oder besonders viel Verantwortung übernimmt oder besonders langweilige Arbeiten macht oder besonders, weiß ich nicht, Arbeiten draußen oder was auch immer. Wir haben das natürlich diskutiert und da hatten alle beteiligten Menschen im Prinzip Argumente, warum der eigene Job mehr zu bezahlen ist. Ja, das verstehe ich auch. Aber im Austausch haben wir dann gelernt, dass man das von verschiedensten Seiten betrachten kann. Also ganz klassisch war, die Buchhalterin hat gemeint, ich trage hier viel Verantwortung. Wenn ich Fehler mache, wird's teuer, deswegen brauche ich dafür mehr Geld. Und der LKW-Fahrer hat gesagt, mein Mädchen, ich fahre 40 Tonnen. So. Und ich bin öfter weg von zu Hause und das ist auch langweilig. Ne? Also brauche ich dafür eigentlich mehr. Und du bist da schön zu Hause am Schreibtisch und ne? So. Also man kann das von verschiedensten Seiten betrachten. Und ich persönlich glaube auch, dass man das nicht werten sollte, welcher Job jetzt wie viel wert ist, sondern das sind alles Menschen. Und die sollten idealerweise einen Job sich selbst bauen oder finden, den sie einigermaßen beherrschen, damit sie da produktiv sein können und den sie gerne machen. So, und wenn beides gegeben ist, dann sind die Menschen auf Dauer produktiv und glücklich. Und wenn nur eins davon da ist, dann ist eins von beiden nicht der Fall. Also ich bin zum Beispiel ganz gut darin, Excel-Tabellen zu kontrollieren und Fehler zu finden, aber ich hasse das. So, wenn ich das beruflich machen muss, dann werde ich unglücklich sein. Und ich singe ganz gerne, aber das wollt ihr nicht hören, da bin ich ganz sicher. Insofern werde ich davon nicht leben können. Ja? Also das muss beides gegeben sein, das muss man gerne machen und es muss einigermaßen beherrschbar sein. Und was das aber genau ist, das ändert sich im Lebensverlauf. Ich kann jetzt andere Sachen, als ich mit 20 konnte und mag andere Sachen. Und deswegen macht es eben keinen Sinn, wie ich es eben erzählt habe, dass man die Leute auf Jobs festbindet, sondern das muss alles sozusagen jederzeit änderbar sein. Und wir haben Leute bei uns, die zum Beispiel alle 3 Monate kommen und sagen, ich brauche was Neues. Und es nervt manchmal auch, aber da muss man mit umgehen. Und wir haben andere Leute dabei, die sagen, ich mache mir selber die Regel von 9 bis 1 jeden Tag. Und dann arbeite ich. Und das ist meine Art, wie ich das haben will. So, das ist beides, hat beides seine Berechtigung. Und da sollte man sozusagen auch für beides offen sein. So. Jetzt habe ich schon so ein bisschen drüber erzählt, wie wir mit Menschen arbeiten. Und das hat natürlich Auswirkungen, wenn man sozusagen einerseits keine Person hat, die den Bestimmer machen will und andererseits auch den Leuten viele Freiheiten lässt. Und damit ihr das so ein bisschen einordnen könnt, habe ich Folien von Elena geklaut. Die hat auch einen Vortrag gemacht in der Uni Hamburg. Und sie hat erklärt, wie das auf sie eigentlich wirkt und hat das verglichen mit Standardarbeitsbedingungen, wo halt der Büroort festgelegt wird, die Position, die sie da bekleidet, wird fremddefiniert. Das macht sie schon unzufrieden, weil sie Kollektiverfahrung hat. Sie hat in der Regel einen Chef, der ihr sagt, was sie tun soll und wie und bis wann. Der bestimmt auch, was sie dafür verdient. Sie kann verhandeln, aber letztlich ist es fremdbestimmt. Sie hat einen Vertrag, der festlegt, dass sie bestimmte Dinge tun muss und dass sie auch weiter Geld kriegt, wenn sie krank ist, aber auch nur dann, wenn sie umzieht, wenn ihr Hund krank ist, wenn der Partner spielsüchtig ist, all sowas, gibt's nicht Geld weiter. Und sie hat es so formuliert, sie muss in der normalen Arbeitswelt sozusagen, ist die, der Arbeitsblock ist sozusagen fremddefiniert, also die Zeiten, die Orte, die Tätigkeiten. Und sie muss dann ihr Privatleben darum rum organisieren, in der Freizeit. So heißt es ja auch Freizeit. Ne? Aber warum ist es eigentlich so? Kann man das nicht auch anders machen? Also klar, wenn du jetzt ein Krankenhaus betreibst, da sind natürlich Schichtdienste nötig und Anwesenheitszeiten, da braucht man auch einen Ort, das ist klar. Aber andersrum gibt es ganz viele Jobs, wo das überhaupt nicht sachlich nötig ist und wo man das lockern kann. Und das haben wir ziemlich radikal gemacht, also haben keinen festen Ort, keine festen Zeiten, auch der Umfang der Arbeit darf variieren. Elena zum Beispiel geht im Sommer gerne auf Festivals, dann ist sie halt viel seltener am Arbeiten, aber das ist mir viel lieber, dann ist sie nämlich glücklicher, als wenn ich ihr da feste Zeiten setze oder sowas. Sie will auch dauernd neue Aufgaben haben, deswegen hat sie das da reingeschrieben, dass sie freie Wahl der Positionen und Aufgaben gut findet. Und sie fühlt sich gleichwertig, hat sie es da formuliert, behandelt, weil die Entscheidungsmacht geteilt ist und weil die Ressourcen geteilt werden, also der Einheitslohn. Da gibt es jetzt keine inhabenden Personen, die da irgendwie für sich mehr abzweigen. Und deswegen ist sie bei uns. Und sie sagt auch, dass sie bei uns keinen schriftlichen Arbeitsvertrag hat, sondern die ist Auftragnehmerin für 3 formale Einheiten. Also Premium als Einzelkaufmann bin ich. Frohlunder und Muntermate ist eine UG und Co. KG und Kollemate ist eine GmbH. Und wir 3 sind sozusagen Auftraggeber für sie als Rechnungsstellerin. Und sie hat formal keine Möglichkeit, wenn sie irgendwie mal ausfällt oder irgendwas ist, dass sie da Geld verlangt. Aber wir hatten einen Fall, wo wir jemand 10 Monate lang mit durchgezogen haben, die wirklich massive private Probleme hatte. Und da stehe ich auch zu, das sollten wir auch tun, auch wenn das rechtlich nicht ganz so einfach ist. Aber da können wir jetzt nicht irgendwie uns rausziehen aus der Verantwortung. Also im Gegenteil, wir müssen das deutlich länger machen, als es nach dem Gesetz nötig wäre sozusagen. Und weil sie das weiß, fühlt sie sich da sehr gut abgesichert. Und das finde ich auch wichtig so, dass wir das machen. Also 10 Monate ist schon echt eine lange Zeit. Ich glaube, Standard bei Angestellten ist 6 Wochen oder sowas. Ich weiß gar nicht genau. 6 Wochen, genau. Und das muss man auf jeden Fall länger machen. Und sie sagt dann, hier ist es dann genau andersrum. Also sie definiert selbst ihren Job und muss jetzt nicht irgendwie ihr Privatleben drumherum bauen, sondern die kann das sozusagen gemeinsam bauen. Ja? Also sie muss jetzt nicht gucken, wo habe ich eigentlich Freizeit und wo kann ich meine Freunde treffen, sondern wann will ich meine Freunde treffen und wann mache ich dann den Job? Ja? Also das ist ganz andersrum von der Logik. Und das ist aber nicht für alle Menschen was, das muss man auch sagen. Das sagt sie auch, man muss erstmal in so ein Ding überhaupt erstmal reinwachsen und das verstehen, wie das funktioniert. In unserem Fall muss man auch 3 Dinge lernen, wenn man neu zu uns kommt, nämlich erstmal, wie eigentlich wir ticken, dann wie die Getränkebranche normalerweise ticken würde und selbstbestimmt und frei zu arbeiten. Das wollen viele, das können aber nicht viele. Und sie sagt, sie muss sich halt auch immer wieder selbst sozusagen motivieren, weil es halt keinen gibt, der ihr sagt, wann sie arbeiten soll. Sie muss aber bei der Arbeit konzentriert sein und viel am Computer. Das mag sie nicht so gern, deswegen macht sie jetzt auch Veranstaltungen mehr. Und sie muss sich immer wieder klar machen, ihr Job endet nicht an ihrem eigenen Schreibtisch, sondern das hat mit Verantwortung für andere zu tun. Das braucht regelmäßig sozusagen das Bewusstsein des Kümmerns und so. Und das ist, sagt sie auch, ist eine Herausforderung, muss man erstmal wieder reinkommen. So. Bei ihr geht das noch, aber wir haben durchaus auch Leute, die mit massiven Schäden zu uns kommen aus der normalen Arbeitswelt. Nur mal so 2 Beispiele. Jetzt war eine Person neu zu uns gekommen vor einem halben Jahr. Dann haben wir so eine Telco gemacht, um Sachen zu besprechen. Und die hat sich nicht getraut, ihre Meinung zu sagen. Weil für sie war klar, der Chef ist mit an Bord, auch wenn wir den so gar nicht haben. Aber das ist für sie gelernt. Da hält man besser erstmal den Mund. So. Und dann war in dem Gespräch, ich weiß gar nicht, wer das war, ob du es warst oder jemand anders. Irgendeiner hat mich da mal richtig zur Sau gemacht, weil ich einen Fehler gemacht habe. Und das war aber in Ordnung, natürlich. Und dann war das auch für die Person klar, aha, das geht hier also. Ich kann ja meine ehrliche Meinung sagen. Und dann kam sie auch aus sich raus. Ne? Und das ist so ein Schaden. Oder was wir auch manchmal haben, eine Person übernimmt Verantwortung, baut eine Logistik und baut dann Fehler ein. 400 € Logistikschaden. So. Und dann sagt die Person, die will den selber zahlen, weil sie ja das verursacht hat. Und ich bin der Meinung, das sollten wir nicht so machen. Weil wenn wir Leute haben, die Verantwortung übernehmen, dann sollten wir dankbar sein und die nicht hängen lassen, wenn die mal einen Fehler machen. Und wir sind Menschen, wir machen Fehler, das ist ganz klar. Also tragen wir das bitte gemeinsam. So. Und das sieht die Person bis heute nicht ein, aber sie fügt sich dem immerhin. Und das sind so Sachen, also ich rede den Vortrag aus meiner Perspektive, so wie ich das wahrnehme. Ne? Gregor hat auch seine leicht andere Perspektive, das ist auch gut. Und das sind so für mich gefühlt so die wenigen Momente, in denen ich noch sowas wie führe, aber nicht über Anweisungen und die Person muss das jetzt gehorchen, sondern über eine Erklärung. Wir sind ein soziales Miteinander. Wenn wir einen Fehler machen, dann ist das in Ordnung, sollten wir gemeinsam tragen. Deswegen möchte ich bitte sehr darauf bestehen, dass wir das auch so machen. Dann ist es auch in Ordnung, aber für sie ist es sozusagen noch tiefer verankert, dass sie am Ende alleine dasteht. Und das ist ja was eigentlich gar nicht gut ist, wenn das so verankert ist. Aber das müssen wir halt nochmal ein bisschen sozusagen einüben. Obwohl die schon sehr lange bei uns ist. 8 Jahre, glaube ich, oder sogar noch länger. Das hat sie noch als Schaden drin, sozusagen. Oder was auch manche haben, ist, wenn man denen einen Job übergibt, ist gleich die Antwort, ja, jetzt will ich auch bestimmen können in dem Rahmen dieses Jobs. Über andere Menschen. Und dann muss man immer nochmal erklären, warte mal, du bist doch bei uns, weil du eigentlich niemand willst, der über dich bestimmt. Jetzt bist du selber mal kurz in der Lage, dass du bestimmen könntest. Willst du es gleich machen? Das ist eigentlich Quatsch. Und denk doch mal kurz nach, so wie wir das, ne? Und dann, ja klar, eigentlich müssen wir das anders lösen und so. Also das sind so Sachen, die kommen denn manchmal. Aber das ist alles bisher sozusagen, glaube ich, ganz gut handelbar. Dauert halt nur ein bisschen. So, und natürlich haben Menschen auch persönliche Krisen. Ne? Also keiner ist sozusagen immer 100% leistungsfähig. Das war auch eine Diskussion, ob wir nicht nach Leistung mehr bezahlen sollten. Ne? Und meine Argumentation war, dass wenn jemand leistungsfähig ist, dann ist das auch oft Glück. Also vielleicht geboren worden in einem Land mit Frieden, Eltern, die einem eine Schulbildung ermöglicht haben, man ist vielleicht physisch gesund, lebt in stabilen Beziehungen, durfte eine Ausbildung genießen, ist dann qualifiziert, fit, keine großen privaten Probleme, dann ist man leistungsfähig. Ja, und dann ist auch sozusagen der Respekt und die Energie, die man da reinsteckt, das bringt man dann noch selber mit. Aber ob man überhaupt leistungsfähig sein kann, ist oft auch Glück. Und deswegen sehe ich nicht, warum man jetzt für Leute, die leistungsfähig sind, noch mehr zahlen soll. Sondern man soll sich freuen und die sollen sich freuen, dass es denen gut geht. Und man kann das auch anerkennen und sagen ausdrücklich wertschätzen und sich bedanken. Aber das muss nicht unbedingt mehr Geld geben, sondern andersrum. Die Leute, die eigentlich Krisen haben, die brauchen eigentlich oft mehr Geld. So. Und das ist für mich auch immer ein schöner Gedanke, dass Menschen ja ganz einfach auch, also Menschen sind Menschen. Wer von euch kennt jemanden oder hatte selber noch nie eine persönliche Krise? Also wir haben Krisen, ist ganz normal. Und da muss man sich halt drauf einstellen als Organisation und kann jetzt nicht irgendwie verlangen, dass die Leute in der Krise noch gleich zuverlässig ihre Jobs machen. Ich hatte zum Beispiel 2015 eine Krise, da hat Gregor mir mal spontan 70 Veranstaltungen abgenommen. So, ne? Und das hat mich auf jeden Fall sehr entlastet. Und das ist dann letztlich, wenn man so will, unsere Aufgabe. Also ich habe ja schon gar nicht mehr über Getränke geredet seit einer halben Stunde, sondern eigentlich rede ich nur darüber. Das sind alles Menschen, die irgendwie miteinander zusammenarbeiten und die in einem Wandel sich befinden. Also die Gesellschaft, die Branche, ihre Betriebe und sie selbst auch sind nie gleich. Da ist immer Bewegung drin und immer auch mal hier und da eine Krise. Und deswegen muss man eigentlich die gesamte Organisation regelmäßig sozusagen neu hinterfragen. Ist die noch so aufgestellt, dass sie sich gut um die Leute kümmern kann? Und zwar so, dass die alle irgendwie klarkommen und letztlich doch ihre Jobs machen, damit am Ende Flaschen bei rauskommen. Und das ist dann tatsächlich unser eigentliches Produkt. Das heißt, ihr trinkt jetzt sozusagen das Ergebnis dessen, was wir eigentlich tun. Ja, also das Kümmern um die ganzen Leute. Das ist das, warum die Flaschen eigentlich am Ende dabei rauskommen. So. Und damit das andere auch so ähnlich machen können, habe ich 2008 mal angefangen, das alles aufzuschreiben. Also open zu machen, als Betriebssystem haben wir es genannt. Also als so eine Art gedankliche Software, mit der man die Hardware eines Unternehmens steuern kann. Und das ist auf der Webseite auch unter CC by SA, ist aber mega veraltet, also lest da nicht zu viel. Große Baustelle immer noch, das muss ich mal aktualisieren. Das ist wie jedes System wahrscheinlich, das ist die Updates laggen halt so. Das Problem war dann aber auch, dass jetzt nicht nur andere Unternehmen in anderen Branchen, auch andere Getränkehersteller das jetzt benutzen können. Das heißt, wir helfen der Konkurrenz auch noch, wenn wir das öffnen. Und das war dann irgendwie auch ein Gedanke, das müssen wir anders machen. Das heißt, wir wollen auch den Wettbewerb irgendwie hacken. Also eigentlich wollen wir den abschaffen. Und deswegen haben wir nach und nach Kooperationen aufgebaut mit über 20 anderen Getränkeherstellern. Also die roten und die gelben Verbindungen, das sind Partner letztlich von uns, mit denen wir kooperieren. Also uns Infos teilen, Lehrgut gemeinsam nutzen, Leute teilen, Händlerinfos teilen, Logistik zusammenlegen, all sowas. Und mit all denen ist es sozusagen auf einer freundschaftlichen Ebene. Und wenn man jetzt überlegen würde, man müsste mit all denen konkurrieren, wie viel Energie und Zeit und Stress würde das wohl kosten? Und das kann man besser machen, indem man einfach kooperiert. Und ja, dann ist man jetzt nicht plötzlich der größte Hersteller. Also die Fritz-Kollegen, die haben das nicht kapiert. Die sind immer noch nur auf Konkurrenz unterwegs, leider. Die sind das Gegenteil von uns, muss man echt sagen. Die sind auch längst wesentlich größer. Also wirtschaftlich gibt denen das Recht. Aber ich will da ehrlich gesagt so nicht leben und arbeiten, immer nur gegeneinander zu machen. Und deswegen haben wir es anders gemacht und haben eben auf Kooperationen gesetzt. So. Bis hin zu den Zahlen, also Cola 03, 05 und Bier sind so die stärksten Produkte. Das geht halt nach Jahreszahlen und ihr seht sozusagen der große grüne Balken, das war vorletztes Jahr, da waren wir ein bisschen größer als letztes. Das liegt hier ganz konkret daran, dass das Fusion Festival ein Jahr Pause macht, die durften wir nämlich auch beliefern. Und beim Bier, der grüne Balken übrigens, das ist der CCC, also der Kongress. Da waren wir irgendwann das einzige Bier, das haben wir deutlich gemerkt. Und jetzt erstaunlicherweise in Leipzig ist weniger Bier getrunken worden, obwohl es viel mehr Leute waren. Keine Ahnung warum. Aber jetzt haben wir sozusagen letztes Jahr leicht kleiner geschlossen als das vorletzte, weswegen ich eigentlich diese 100%-Regelung haben wollte, aber das wurde nicht genehmigt. Insofern müssen wir gucken, wie wir dieses Jahr dastehen. Aber ihr seht, also wirtschaftlich ist da so gesehen alles in Ordnung. Es steht weitgehend stabil und läuft. Und dann, ja, hatten wir auch mal so ein, also stellt euch mal so einen Steuerprüfer vor, der anruft und sagt, ja, wo ist denn Ihr Betrieb? Wo ist denn Ihr Werbebudget? Wo sind denn Ihre Gewinne? Wo sind denn Ihre Anstellungsverträge? Und so, ne? Also das war schon, und wir hatten auch ja die Buchhaltung, die durfte mal das ausprobieren, wisst ihr noch? Und ich hatte echt Angst. Also ein Finanzamt kann halt auch so einen Betrieb schließen, ne? So, wenn die meinen, das ist nicht sauber, dann schließen die das. Aber wir haben andererseits, glaube ich, dass ich ein vorsichtiger Mensch bin. Man könnte mich auch ein Feigling nennen. Ich habe ganz viele Risiken versucht, nicht einzugehen. Unter anderem das Risiko, die Steuergerechte nicht zu beachten. Und das ist ja Standard für Unternehmen, ne? Also andersrum. Das gilt ja sowieso nur für kleine Unternehmen, die Steuern. Ne? Also die Großen müssen das nicht. Und eigentlich ist das so ein Spiel. Also wer am besten trickst, der kommt dann durch und der andere werden erwischt und so. Und ich dachte, das ist ein Risiko, deswegen lasse ich das. Plus, wir lassen den Raum, dass Menschen den Job sich so bauen können, wie sie das wollen, also auch in der Buchhaltung. Und das hat dazu geführt, dass Katja eine sehr, sehr gute Buchhalterin geworden ist. Plus, mit der Vorsicht sind wir zu null rausgegangen aus dieser Steuerprüfung. Die haben 3 Jahre in die Vergangenheit geprüft, unangekündigt. Und da gab es keinerlei Beanstandung. So. Und das mit so einem Projekt. Also das ist schon, bin ich stolz drauf. Und sowieso, wenn man überlegt, so die ersten paar Jahre, klar wurden wir da belächelt und irgendwie auch ausgelacht. Ne? Keine Gewinne, keine Währung, was für ein Quatsch. Ne? Das Antimengenrabatte, sie spinnen wohl. Also das war schon manchmal nicht so einfach. Aber seit dem 10-Jährigen ist das seltener geworden. Und jetzt sind wir 16 Jahre da und sind immer noch da. Und null Rechtsstreite, habe ich auch schon erzählt. Also man kann jetzt auch nicht mehr wegdiskutieren, dass man das so machen kann. Ne? Das ist ja da. So, und dann wollte ich das noch weiter erweitern. Jetzt bin ich schon fast bei einer Stunde, aber ich darf ein paar Minuten überziehen. Dann wollte ich gerne nicht nur sozusagen unseren Kreis so gut wie möglich betreuen, sondern die mitarbeitenden Unternehmen sozusagen gut betreuen, dann relativ viele Veranstaltungen machen, um auf der Bildungsebene schon gleich einzutüten. Es gibt mehrere Möglichkeiten, sowas anzugehen. Und noch konkreter in anderen Organisationen sozusagen da helfen, dass die sich weiterentwickeln. Und das klingt irgendwie ein bisschen großspurig. Ich sehe das auch nicht so. Also das Wort Beratung mag ich auch gar nicht. Es ist eher so eine Art Begleiten und ein Zurückbesinnen auf Sachen, die irgendwie so aus der Mode gekommen sind. Also zum Beispiel das Kümmern um Menschen ist irgendwie aus der Mode gekommen, ist aber ein Riesenhebel, um einen Betrieb effizienter zu machen. So, da habe ich gleich ein paar Beispiele für. Und ich dachte halt so, das wäre schön, so eine Art Fachberatung für die Demokratisierung von Organisationen zu haben. So. Und da zahlt aber keiner Geld für, wenn man nicht irgendwie Referenzen hat. Und ohne Kunden kriegst du aber keine Referenzen. Also habe ich angefangen, Organisationen verschiedenster Art zu begleiten, kostenlos. Habe immer gefragt, was ist aus eurer Sicht fair und leistbar? Und egal, was die Antwort ist, ich sag ja und komm trotzdem. Und dann waren da so 20 Organisationen zusammengekommen. Und dann habe ich ein Projekt beantragt bei der Deutschen Staatlichen Stiftung, die jetzt uns dafür fördern seit 3 Jahren, dass wir in 12 andere Unternehmen gehen, auch für die Unternehmen unbezahlt, also kostenlos, aber von der Stiftung bezahlt, dass wir denen beim Weiterentwickeln helfen. Und das klingt jetzt großspuriger, als es ist. Einfaches Beispiel, wir waren in der Altenpflege in Hamburg und haben festgestellt in einem Heim, dass die jeden Monat 450 Essen wegwerfen. So, die hatten einen ganz effizienten, durchgetakteten Essensherstellungs- und Lieferprozess. Das war ganz professionell und mit einer externen, spezialisierten Zentralküche und alles super, hat halt überhaupt nicht funktioniert. So, und dann habe ich 2 dumme Fragen gestellt. Nämlich erstens, habt ihr mal mit den Bewohnern individuell erhoben, wie viel die eigentlich essen wollen und was sie gern mögen? Das wurde noch nie gemacht. Es gab halt einen professionellen Essensplaner, der das, ne, wurde aber nie eigentlich gefragt, was die eigentlich wollen. Und habt ihr mit der Zentralküche irgendwie abgeklärt, welche Gerichte eigentlich aufwendig in der Herstellung und im Handling sind, sodass sie häufiger kalt und trocken ankommen beim Kunden? Also daran kann es ja auch liegen. Nee, die sind ja extern. War die Antwort, ne? Nee, die sind nicht extern. Das sind eure Lieferanten, die das Essen bringen, was ihr in eurem, also, ne? So, dann haben wir das in beide Richtungen mal etwas optimiert. Und haben letztlich den Austausch zwischen den Betroffenen verbessert. Nichts anderes war das. Also keine neue irgendwie Raketenwissenschaft, sondern das Kümmern um Menschen. Und jetzt haben die das in 2 Häusern schon ausgerollt, dass sie jetzt eben 900 Essen jeden Monat nicht mehr wegwerfen. So einfach kann das sein. So, und dann hatte ich meinen ersten größeren Einsatz seit 2015 bei einem Konzern. Habe da mitgeholfen beim Führungskräftemodell und habe da 3 Anregungen eingegeben, die auch alle übernommen wurden. Die waren aber von Anfang an so, dass sie für diese Begleitung nichts gezahlt haben, weil ich ja kein richtiger Berater bin. Und ich habe gesagt, das ist unfair, weil ich habe genauso meine Zeit und Erfahrung, die ich mitbringe. Und wenn alle anderen im Raum bezahlt werden und ich nicht, fühlt sich das unfair an. Das möchte ich irgendwie nicht. Ich will was ändern, deswegen komme ich trotzdem, aber irgendwie müssen wir das ändern. Und da sagten die, ja, finden wir auch, aber es gibt kein Budget. Also nein. Also ja, aber nein. So, und dann bin ich trotzdem dran geblieben und habe die seit 2015 sozusagen verfolgt, kann man so sagen. Und jetzt haben sie im Dezember endlich einen Auftrag geschickt für 3 Beratungstage dieses Jahr. Dann war ich auch schon einen Tag da, habe mit denen in einer Abteilung Konsensdemokratie eingeführt. Das probieren die jetzt aus. Und das war für mich aber nur ein halber Tag und ganz entspannt. Deswegen habe ich gesagt, ich will eigentlich jetzt nicht den ganzen Tag abrechnen. Und dann kam als Antwort der Auftrag für weitere 7 Tage. Also da hat's geklappt. Und da muss man manchmal nur ein bisschen dranbleiben. Und speziell bei denen war zwischendurch schon ein paar Mal mein Gedanke so, ey, die sind so unbeweglich. Das tue ich mir nicht mehr an. Andererseits heißt es aber, dass sie auch am dringendsten Hilfe brauchen. Also so kann man es auch sehen. So, und dann gab es irgendwann den ersten Kunden, der was gezahlt hat. Das war die Regierung der Arabischen Emirate. Oh, hat sich der Beamer erschrocken. Genau, ich hab mich auch natürlich gewundert. Die hatten einfach gegoogelt, wer Erfahrungen hat mit anderen Organisationsformen. Weil Berater dafür gibt's wie Sand am Meer. Aber die haben ganz, ganz selten wirklich eigene Erfahrungen. Die haben halt dann Standardwirtschaftsgeschichte hinter sich, steigen mit 40, 45 aus, lesen 2, 3 Bücher und werden dann Berater für agiles Unternehmen oder so. Und das will ich gar nicht so machen. Und dann haben die geschrieben und könntest du nicht mal kommen, wir wollen da in so einem staatlichen Institut, wollen wir irgendwie die Dinge ändern, wir wissen nicht wie, also wir laden dich mal ein. Und ich dachte erst, das ist irgendwie ein ganz irrer Spam oder ich soll irgendwie gekidnappt werden oder so, keine Ahnung. Und dann habe ich die getroffen in der Nähe von Freiburg, da haben 2 von denen haben da Häuser, haben uns insgesamt 8 Stunden unterhalten, 1 Stunde war geplant und dann war ich 8 Tage da und habe letztlich in einem staatlichen Forschungsinstitut geholfen, die Mitarbeiterfluktuation zu reduzieren. Die hatten nämlich da 50 Forscherinnen, weiblich in der Regel, und 4 Manager mit altem Denken, also Anwesenheitszeiten, Aufgabenzuteilung, Leistungsmessung, so. So, und das haben sich die Frauen da angeguckt, bis sie so 35 waren meistens, dann sind die gegangen, weil sie Schnauze voll hatten. Also man denkt es nicht, aber das Land ist ziemlich weit vorne mit der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Auch wenn die verschleiert sind, aber das ist das Einzige. Die haben zum Beispiel schon seit den 70ern die gleiche Bezahlung, was wir bis heute hier nicht haben. Und die Männer sind eigentlich diejenigen, die benachteiligt sind, weil sie nicht mitkommen mit den Frauen sozusagen. So, und dann haben die, war ich halt da, war auch unvorbereitet leider. Ich habe 5-mal gefragt, habe gesagt, hey, ich bin Deutscher, ich will mich vorbereiten, ne? So, könnt ihr mal irgendwas schicken? Nee, komm mal, wir reden dann drüber und so. Das war schon echt ganz schön schwierig für mich, so. Und dann habe ich Interviews mit denen gemacht, habe rausgefunden, wo der Schuh drückt, und habe denen eine Sache empfohlen, die, glaube ich, auch in fast allen Organisationen helfen kann. Und zwar, behaltet eure formale Kommandostruktur, die ihr jetzt habt, behaltet die bei. Wenn ihr schnell reagieren müsst, weil irgendwas ist, oder wenn ihr euch irgendwie doch lähmt, dann könnt ihr zurück. Aber gebt als Ziel raus, sie möglichst nie zu benutzen. Das haben die umgesetzt und haben von einem Tag auf den anderen Freiheit angeordnet für alle ihre Forscherinnen. Und das habe ich ihnen nicht empfohlen. Ich habe darum gebeten, dass sie es langsam machen. Aber das ist halt, die Emiratis, die sind da schneller unterwegs. Auch als ganzes Land haben die sich ein krasses Entwicklungsprogramm verordnet. Also die haben halt dann sofort für alle. Und das hat auch mit der Hälfte der Leute funktioniert. Mit der Hälfte der Leute nicht. Und jetzt diskutieren wir gerade, ob ich nochmal komme, ob wir auch so über nicht schwarz oder weiß, sondern Graustufen mal reden und über eine Zeit, die man den Leuten gibt und sowas. Ne? Hatte ich schon empfohlen, haben sie nicht drauf gehört und jetzt hören sie vielleicht doch drauf, mal gucken. So, das ist übrigens das Kabinett, da habe ich auch vorgetragen. Das war so ein Moment, so kneif mich mal einer. Ne? Ich bin hier in Abu Dhabi vom Kabinett der Emirate und darf über Konsens reden. So, total. Aber damit spätestens gab es Leute, die was dafür zahlen, so begleitet zu werden. Mittlerweile gab es eine Handvoll, also das hat auch geklappt. Und jetzt ist mein nächster Schritt, diese Begleitung zu kollektivisieren. Das heißt, dass auch andere Kollektivisten das machen können. Habe ich auch schon mit angefangen. Und das ist sowieso eigentlich, wie ich es immer mache. Selber fange ich irgendwas an, fuchs mich da rein, finde irgendwie so einen Weg, der vorher nicht im Buch stand, und guck dann, dass andere das auch machen. Also zum Beispiel, was Veranstaltungen angeht. Ne? Jetzt bin ich zufällig selber mal hier, weil ich auch gerne einfach in Hackspaces bin, aber sonst hätte es Gregor gemacht. Wie viel hast du insgesamt bisher schon gemacht, wie viele Veranstaltungen? 120, so, ne? Und das ist auch gut so, dass es eben andere Leute das auch machen können. Das will ich bei diesem Begleiten von Organisationen auch so machen. Und mein nächstes Ding, wo ich auch schon angefangen habe, ist die faire Hausverwaltung will ich gründen. Und verwalte jetzt schon 7 Häuser, die sozusagen in dem gleichen Geist, also die Mieterinnen und Mieter sind jetzt nicht irgendwie nur Bittsteller, sondern die haben genauso Rechte wie die Eigentümerinnen und Eigentümer. Und es geht darum, einen Ausgleich und einen Konsens zu finden und so. Und wenn ich das einigermaßen kann, dann überlegen wir als Kollektiv mit mehreren Leuten ein Wohngeschäftshaus zu kaufen. Mit einer Bank natürlich, wir sind nicht so reich, aber wie man das aufstellt sozusagen, da fuchse ich mich jetzt gerade rein. Und wer dazu Fragen hat, kann ich auch gerne nachher noch machen. Also ich kenne mich da schon so ein bisschen aus. Vielleicht ganz kurz, also ich dachte so, die Finanzbranche ist total gut reguliert, ganz klar, eindeutig. Alles ist sicher und fest, wie es gemacht wird. Das ist ein einziger Riesenbazar und da muss man aufpassen, dass man nicht über den Tisch gezogen wird und dass man die Verträge so baut, dass die für einen selber auch passen. So, dann habe ich noch eine Folie, dass bei uns auch nicht alles Gold ist, was glänzt. Erstmal die ersten 3 Punkte sind so IT-Dinge. Ne? Also wir haben halt einen Admin, den wir schon immer haben. Und der hat halt gute und schlechte Phasen im Leben. Und wir wollen dem das jetzt irgendwie nicht wegnehmen. Wir wollen aber auch jetzt mal endlich doch ein neues CMS haben. Und der schickt aber das Zone-File nicht. Und wir haben schon einen neuen Server, der idelt da vor sich hin. Und es gab ein Brainstorming auf dem letzten Kollektivtreffen, was alles gemacht werden könnte, IT-mäßig. Und dann ist das jetzt zur Aufgabenliste geworden, die aber keiner macht. Und die haben so eine Online-Landkarte, OpenStreetMaps natürlich und nicht Google. Die ist eigentlich, seitdem wir sie haben, seit 5 Jahren, ist sie kaputt. So, und es ist furchtbar nervig manchmal.
Finden und anbieten möchte gerne ein
Ohr. Ja, wir brauchen da tatsächlich Hilfe. Das ist ein Ruby, ich verstehe nicht so viel davon. Es hat mit Ruby was zu tun. Es ist ein Leaflet da dahinter. Frag mich nicht, aber also es ist Open Source auch. Also wer uns da helfen kann, da wären wir ganz dankbar dafür. Und wir zahlen es natürlich auch zum Einheitslohn allerdings. Das ist für manche ITler auch manchmal schwierig zu verstehen, dass wir da keine Ausnahme machen, sondern das sind halt, auch wichtige Tätigkeiten, aber eben nichts Besseres, in Anführungsstrichen. So, ansonsten, ne, also seht ihr, was da noch alles so stattfindet. Beim letzten Treffen gab es auch so eine Kritikrunde. Was läuft bei uns eigentlich alles auch nicht gut? Das war auch sehr unangenehm, das sollte man auch mal machen. Und da gibt's eine ganze Reihe Dinge, die wir angehen sollten, aber wir schaffen es einfach zeitlich irgendwie nicht. So, also wir sind auch nicht perfekt. Und wenn ihr uns eine E-Mail zuwerft, dann kann es auch mal sein, dass die Antwort dauert und so, ne? Also jetzt nicht irgendwie dann beleidigt sein. Aber man kann jetzt auch, wie gesagt, uns nicht wegdiskutieren. Also 16 Jahre sind wir da. Die Flaschen werden relativ regelmäßig produziert. Wir kümmern uns da um vieles. Und das ist jetzt tatsächlich keine irre Theorie, die ich jetzt hier erzähle. So, das mache ich manchmal in anderen Ländern. Dann stelle ich das so vor, als was ich in Zukunft vorhabe. Und die Gesichter sind großartig dann, ne? Bis ich dann auflöse. Nee, nee, Freunde, das gibt's schon. Und das macht, glaube ich, auch viel für die Leute, die davon direkt dranhängen. Also ausreichenden Lohn, klar, das muss irgendwie gegeben sein. Ich glaube, das reicht mit 18 Euro. Also das ist ausreichend Geld. Und ich glaube, wir brauchen auch diese Haltung wieder, dass nicht immer mehr von etwas sein kann und nicht immer alle immer mehr auf andere Leute Kosten haben können, weil der Planet nicht wächst, um damit mal anzufangen. Wir müssen uns da eigentlich reduzieren. Die Zahl der Menschen wächst aber, das heißt, wir müssen uns sowieso reduzieren und die Ungleichverteilung ist immer noch massiv. Also da müssen wir zurück zu einer Kultur des Ausreichenden. Dann glaube ich, dass wir viele gute Standbeine haben, also Kundinnen und Kunden wie euch hier sind wir dankbar. Viele Händlerinnen und Händler, mehrere Produkte, mehrere Rechtsformen, also ganz gute Sicherheit. Zugleich aber viele Freiheiten für die Leute, zu arbeiten, wann sie wollen, wo sie wollen, womit sie wollen und so weiter. Offene Meinung sagen und so. Was Sinnvolles machen, sich um Menschen kümmern, darüber die eigene Erfüllung finden, eigene Ideen verbreiten, eigene Veranstaltungen machen, sich weiterentwickeln, den eigenen Job ändern. Alles so Vorteile, die neben dem Geld auch eine Rolle spielen, glaube ich. Und das siebte habe ich noch kein Wort für. Ich glaube, dass man sich bei uns so gut wie gar nicht verstellen muss. Sondern man kann einfach, so erlebe ich das für mich, ich kann einfach eine Person sein. Und die meisten Freunde, die ich habe, die haben mindestens zwei Persönlichkeiten. Also eine, wie sie wirklich sind und eine, wie sie im Job sein müssen. Ja? So, und das ist unangenehm und ist belastend in der Regel. Also das ist was, was bei uns nicht so nötig ist. Und das Gesamtpaket muss man auch, glaube ich, sich angucken. Also da reicht jetzt nicht, nur aufs Geld zu gucken. Ja klar, man könnte woanders mehr verdienen, könnte ich wahrscheinlich auch. Aber dann müsste ich auf diese anderen Dinge verzichten. Ne? Oder zumindest teilweise. Und das ist für mich was, was gar nicht unbedingt in Frage kommt. So, und das ist immer noch für mich nur auf diesem einen Wert aufgestellt. Also wenn ich bei irgendwas unsicher bin, wie man was machen sollte, überlege ich in die Richtung, was wäre jetzt die gleichwürdigste Lösung für alle. Und es ist natürlich nicht so, auch wenn ich das jetzt hier aus meiner Sicht erzählt habe, dass das nur sozusagen an mir hängt. Ne? Also ich habe es gegründet, ja, und ich habe es mit dieser Art gegründet. Aber ohne die Leute, die mitarbeiten, wäre das nur eine Theorie. Ne? Also da bin ich vielleicht zentraler als andere Menschen, aber auf keinen Fall irgendwie wichtiger. Denn ohne jemand, der den LKW fährt, ohne jemand, der andere Veranstaltungen macht, ohne die Leute, die Buchhaltung machen, Kundinnen betreuen, Händler, Händlerinnen, das ist alles ein großes Netzwerk von Menschen, die ineinander greifen. Das heißt, ich hatte, wenn überhaupt, die Idee, aber danach ist es sozusagen ein gemeinsames Werk. Aber andersrum, ich hatte nur diese Idee. Ich hatte kein Geld, keine Erfahrung, kein Netzwerk, keine Ressourcen, keine Vorbildung, nichts, nur diese Idee. Und das ist sozusagen ein Punkt, den ich immer wieder mitbringe, weil es hoffentlich ein bisschen Mut macht. Denn früher dachte ich ja, man kann gar nichts ändern als einzelner Mensch, ne? Aber das kann man offensichtlich doch. So, das heißt, wenn euch jemand erzählt, in euren Organisationen geht nicht bei uns unrealistisch und so, das stimmt vielleicht gar nicht. Vielleicht wissen die einfach nur nicht, dass es anders geht. Das erlebe ich häufig, dass sie einfach nur eine Art BWL kennen. Und wenn man denen mal aufzeigt, dass anders geht, dann ist das aha groß. Wirtschaft ist letztlich nur ein System, da kann man reingehen und kann manche Dinge sozusagen, kann man nicht ändern. Also den gesetzlichen Rahmen, den ist jetzt erstmal da, den können wir nicht ändern. Steuerrecht müssen wir einhalten, all sowas. Aber andersrum, wenn man das gemacht hat, dann kannst du machen, was du willst. Das ist, wenn man so will, einer der letzten Vorteile des Kapitalismus. Du musst bestimmte Dinge einhalten, ja, das System setzt dir manche Grenzen, aber wenn du die erfüllt hast, kannst du machen, was du willst. Antimengenrabatte, Konsensdemokratie, you name it. So, und da kann halt eine Person den Unterschied machen, wenn sie was anfängt. Und das wollte ich euch mal erzählen, was wir da so alles gemacht haben, um euch dazu zu ermutigen. Und das war mein Talk. Danke euch fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank erstmal für den Talk. Ich glaube, Antimengenrabatte ist mein neues Lieblingswort. Fragen. Da hinten meldet sich der Erste.
Du sagtest ja, es gibt keine schriftlichen Verträge mit irgendjemandem. Ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass es nicht irgendwo ein Gesetz gibt, dass irgendwas schriftlich festgehalten werden muss. Bei Arbeitsverträgen oder Verträgen mit, keine Ahnung, irgendjemandem, Finanzamt, Steuerkrams. Mhm. Gibt es tatsächlich nichts, was man irgendwie nicht mündlich vertraglich abschließen kann?
Ich habe ja ganz fein formuliert, dass wir keine Verträge mit den gewerblichen Partnern haben. Und das schließt andere aber aus. Und es gibt tatsächlich ein paar Dinge, die wir schriftlich machen mussten. Zum Beispiel bei der Eröffnung eines Bankkontos musst du halt einen haben, der unterschreibt. Ist so, geht nicht mündlich. Dann bei Steueranmeldungen für Exporte in die Schweiz musst du halt einen haben, der unterschreibt. Da braucht man auch ein Papier. Bei Versicherungen war es auch nicht anders möglich. Wenn wir eine Produkthaftpflicht haben wollen und eine Transportschadensversicherung, dann brauchten wir dafür auch Unterschriften. Und Paragraph 5 Datenschutzgesetz verlangt, dass du Leute, die mit Datenverarbeitung beschäftigt sind, schriftlich auf das Datengeheimnis verpflichtest. Das müssen wir auch machen. Da gibt es so eine Verschwiegenheitserklärung für, die halt die Kundendaten von Dritten, die du bei uns sehen würdest, dass du die für dich behalten musst. Das war's aber. Also alles das, was sozusagen gewerblich ist, haben wir ohne Verträge gemacht.
Gut. Ah, hinter mir.
Hört sie mich? Ja. Ein paar Fragen. Diese Special Edition mit dem erhöhten Koffeingehalt, hattet ihr irgendwelche, sagen wir, nicht typischen Effekte einer Rückrufaktion? Also wie viel davon sind dann zurückgekommen oder gab es dann irgendwie einen Run? Und bei dem Bier, also ihr habt ja, also ich sehe zum Beispiel auf dem Kongress immer so, ich mag halt keine kleinen Bierflaschen. Habt ihr irgendwann geplant, das auch mal in groß oder in anderen Farben, so dunkles Bier oder sowas zu machen?
Also zur ersten Frage, wir haben tatsächlich Händler gehabt, die sich geweigert haben, die Flaschen zurückzugeben. Und das war für uns eine schwierige Situation, weil wir formal verpflichtet waren, alle wirklich zurückzurufen. Aber die Händler, die halt sagen, hey, das ist eigentlich total geil, ich will das mir in den Keller stellen für mich selber, die sind auch alt genug, das zu tun. Und das wollen wir denen eigentlich schon erlauben. Und da, das ist zum Beispiel so ein rechtlicher Graubereich, wo wir dann gesagt haben, ist in Ordnung, wenn du es dir mit dem roten Aufkleber markierst, dass es nicht in die falschen Hände kommt, dann kannst du die behalten, ist in Ordnung. Und da sind dann tatsächlich einige Händler gewesen, die es für sich haben wollten. Das Ganze ist aber schon länger her, also die dürften mittlerweile alle vernichtet sein. Und reproduzierbar ist das natürlich schon, aber nicht in der Menge. Also der Maximalwert, den man haben dürfte, ist, glaube ich, 360 Milligramm pro Liter. Die hatten halt 500, das war das Doppelte. Und wenn wir das tun würden, dann würden wir uns auf jeden Fall in irgendwie einen rechtlichen Fu begeben. Aber vielleicht gibt es da auch irgendwie auch da einen Hack, den es geben könnte, so, keine Ahnung. Ich bin allerdings auch der Meinung, da ist schon genug Koffein drin. Also wenn du mal eine trinkst, dann passt das schon. Und zum Bier, wir haben das Bier damals auch im Konsens ausgesucht mit dem Brauer, den wir schon kannten. Der hat uns halt die Flasche und die Kiste angeboten. Das passte, das ist auch für die Gastronomie das richtige Format. Und da wir fast nur Gastro machen, ist das eben auch weiterhin das Format, was wir haben. Und beim Kongress wiederum wäre es mit der Menge auch möglich, eine andere Flaschengröße oder sowas zu machen. Das wäre kein Problem. Das hat noch nie aber jemand gefragt. Also müsste ich auch mit den Getränkejungs reden, wenn die das nächste Mal sich melden oder wenn wir uns bei denen melden, ob die was wollen. Und neues Bierrezept ist erstmal nicht geplant, weil das Rezept an sich ist bloß ein Teil der Geschichte. Danach kommt ja noch viel anderes. Separates Produkt, also lagern, den Leuten vorstellen, Logistik organisieren, Mengen planen und so weiter. Da hängt sehr viel mehr dran. Und da sehe ich im Moment nicht, dass wir die Zeit für hätten, so was neues Getränk noch zu machen. Kann gut sein, aber im Moment ist nicht klar.
Mich würde interessieren, wie viele Mitarbeiter habt ihr? Und wie haltet ihr es mit den Themen Krankenversicherung, Berufsgenossenschaft und Altersvorsorge?
Also erstmal wissen wir nicht genau, wie viele Leute zu uns gehören, weil wir dieses intern-extern ja gar nicht machen wollen. Und wenn man standardmäßig gucken wollte, wären es wahrscheinlich die 12 Orga-Menschen, die überwiegend davon leben. Das wären wahrscheinlich so wie Mitarbeitende. Und mit einer Ausnahme wollen die aber alle keine Anstellungen haben, weil das sofort eine Weisungslogik bedeutet unter anderem. Vielleicht hast du noch andere Gründe, die du mit anführen willst. Also das ist sozusagen mein wichtigster. Ich will gar keine Weisungslogik haben. Und das heißt aber natürlich gleichzeitig, dass wir uns um die soziale Absicherung kümmern müssen und dass wir den Leuten ausreichend hoch zahlen, damit die das selber sozusagen zahlen können. Und dann wiederum kriegt es einen kleinen Vorteilsdreh, weil als angestellte Person ist für dich festgelegt, dass du in die Rentenversicherung einzahlst, dass du in gesetzliche Krankenversicherung gehst und all sowas. Und als freiberufliche Person ist das halt deine Freiheit, was du da machst. Wir haben Leute, die zahlen Häuser ab, wir haben Leute, die zahlen in irgendwie Finanzprodukte ein, wir haben Leute, die machen keins davon, halte ich nicht für gut, aber die sind auch ein bisschen jünger. So, und das ist sozusagen individuelle Freiheit, vorzusorgen, aber auch individuelle Verantwortung natürlich. Und wir diskutieren tatsächlich gerade, ob wir Anstellungen doch machen müssen, zumindest für eine Person, die hat nämlich in anonymen Befragungen sich dafür geäußert. Und zwar, weil ihre Krankenversicherung mit steigendem Lebensalter immer höhere Beiträge erzwingt. Und da müssen wir uns sozusagen, um uns gegen das eigentliche Sozialsystem Krankenkasse zu wehren, müssen wir jetzt wahrscheinlich irgendwie eine Anstellung bauen oder so. Ich weiß noch nicht, wie man das machen will. Und meine Erfahrung ist auch mit so Sozialsystemen, die sind nicht sozial. Also ne, kann man auch von verschiedenen Seiten betrachten. Hast du noch zu dem Punkt was? Er ist ja ein bisschen kontrovers. Nix? Gut.
Ich hätte auch noch eine Frage in die Richtung. Und zwar, wie macht ihr das mit den Stunden? Also sag ich mal, ihr habt ja gesagt, manche sind im Sommer arbeiten sie dann weniger zu anderen Zeiten. Also schreiben die das selbst auf? Sagt ihr, ihr braucht da keine Kontrolle? Und wenn ihr das frei lasst, gab es da schon Leute, die, sag ich mal, irgendwie, naja, das ausgenutzt haben?
Also wir haben natürlich über jedem Schreibtisch eine Kamera und so ein Elektroschock-Gerät, was dann schockt, wenn man nicht arbeitet. Nee, natürlich nicht. Also ich will bei mir zu Hause keine Kamera haben und natürlich will ich auch niemand sonst sowas zumuten. Nee, also klar, also ne, das ist irgendwie, ich sehe es so rum. Also es gibt ab und zu mal Leute, die würden sowas ausnutzen. Einer von 200, glaube ich, in unserer Filterblase. Und wenn du das verhindern willst, musst du alle 200 so behandeln wie diesen einen. Also musst alle sozusagen benachteiligen, weil ein Idiot ist. Das geht, macht keinen Sinn. Deswegen gibt's keine Stundenkontrollen und wir glauben einfach das, was die Leute aufschreiben. Und klar, wenn jetzt jemand immer 10 Stunden schreibt, obwohl es nur 8 Stunden waren, dann kriegen wir das nicht mit, können wir nicht kontrollieren. Aber ich glaube, wie gesagt, das Gute im Menschen, da wird also jetzt keiner, glaube ich, so machen. Und ich glaube auch, dass Menschen manchmal unterschiedlich schnell sind. Also jetzt, ich bin leicht angeschlagen, bin ich nicht so schnell mit dem Kopf wie sonst vielleicht. Brauche ich länger und so. Ne? Und dann muss es da eine gewisse Unschärfe, muss es geben und die ist in Ordnung. Und wenn jemand gar nichts macht und nur abzockt sozusagen, das kriegen wir mit, wir sind auch nicht doof. Ne? Also da mache ich mir sehr wenig Sorgen, dass wir da ausgenutzt werden.
Mir fallen noch zwei Dinge ein. Zum einen, wo du sagst, es gibt keine festen Anstellungsverträge direkt. Hat da noch niemand Scheinselbstständigkeit geschrien?
Die Frage kommt öfter, aber wir haben viele Merkmale einer Scheinselbstständigkeit nicht. Also erstmal gibt's keinerlei Weisungen. Das ist so das Erste. Dann gibt's keine örtliche Gebundenheit, sondern du kannst arbeiten, wo du willst. Das sind schon zwei sehr wichtige Faktoren, die das ausschließen. Dann achten wir drauf, dass keiner voll davon wirtschaftlich abhängig ist und dass alle noch andere Auftraggeber haben. Einfach damit wir diesen Faktor auch drin haben, aber auch damit die Leute das wissen, dass sie nicht abhängig sind. Denn angenommen, du würdest jetzt für das Projekt irgendwie arbeiten und wir hätten den besten Draht überhaupt, aber du weißt genau, die wirtschaftliche Abhängigkeit ist voll da. So, dann macht das auch was mit uns, ne, wenn du das weißt. Und deswegen bin ich immer sehr dafür, dass die Leute noch andere Auftraggeber haben. Und letzter Punkt, wir sind ja auch in uns schon drei rechtliche Entitäten und das ist auch ein Teil dessen, um das gleich abzufangen sozusagen. Genau, wir haben auch einen Juristen an Bord, der hat das mit uns mal aufgeschlüsselt. Also das scheint nicht das Problem zu sein.
Danke. Das andere, vorher in der Grafik mit der Flasche, vielleicht kannst du die nochmal an die Wand werfen. Da kam mir das irgendwie sehr viel Umsatzsteuer vor oder habe ich das nur falsch gelesen? Also für mich sieht das jetzt irgendwie aus, als wäre von 60 bis 100 70 irgendwie alles Umsatzsteuer.
Ja, das ist vielleicht ein bisschen irreführend markiert. Und zwar diese Linie sozusagen, die markiert den Übergang vom Händler, von Händlerin zum Gastronom, zur Gastronomin. Ab da ist sozusagen der Teil des, für die Gastronomie, der ist auch der größte. Und das ist deshalb so, weil die Gastronomen dir sozusagen eine Flasche bewegen, während der Laden läuft, die Person, die die Flasche dir gibt, eine GEMA, Lüftung, was nicht alles. Das heißt, in der Zeiteinheit sozusagen muss der Anteil Flasche größer sein. Der Händler wiederum, der mit der Sackkarre reinkommt, der bringt in der gleichen Zeiteinheit 4 Kisten zum Beispiel. Das heißt, der kann einen kleineren Anteil haben. Und der Großhändler wiederum, der ist noch kleiner, weil er eben 4 Paletten bewegt. So, das ist die Logik. Und die Umsatzsteuer sozusagen, die ist da auch nicht festmarkiert, sondern die variiert ja in den Ländern, also 19% bei uns, Schweiz 2,2%, Österreich 20%. Die kommt da oben on top sozusagen noch drauf. Das heißt, das hier sind alles Nettowerte. Das machst du sowieso immer im Gewerblichen, dass du mit Nettowerten rechnest. Und bei uns ist es sogar noch netto-netto, also ohne Steuer, ohne Pfand. Das ist auch so ein Fun-Fact. Du musst halt, wenn du an Privatmenschen Getränke verkaufst, musst du erst die Umsatzsteuer auf den Warenwert nehmen und dann das Pfand draufrechnen. Und bei gewerblichen Kundinnen und Kunden musst du halt erst das Pfand und dann die Umsatzsteuer rechnen. Frag mich nicht, warum. Ist so.
Ich habe mich gewundert, dass ihr in dieser ganzen Kette von Leuten, also von Abhängigkeiten, niemanden habt, der so viel Macht oder so viel Auswirkung auf die Produktion hat, dass er sich quasi irgendwas rausnehmen kann. Also mir fällt ja zum Beispiel der Abfüller ein oder so, der sagen kann, nee, ich fülle das für den Preis nicht immer ab und dann müsst ihr euch den beugen. Und also dass es sowas nicht gibt bei euch, das wundert mich.
Also ich glaube, wir haben es gut hinbekommen, dass alle beteiligten Partnerinnen und Partner uns verstehen, dass die auf so eine Idee bei uns gar nicht kommen würden, weil das der falsche Weg wäre. Wir haben bei allen Preisdiskussionen auch immer die Frage, wie geht's dir denn eigentlich? Also was ist denn deine Grundlage, auf der du jetzt irgendwas höher gern möchtest? Wir haben gerade vom Brauer den Wunsch, dass er das erhöht. Und das, bin ich der Meinung, muss er uns irgendwie plausibel machen, warum das so ist. Und wenn wir das einsehen, dann gehen wir das mit. So, ne? Also da ist eine andere Ebene. Und es geht nicht um Verhandeln, es geht darum, gegenseitig verstehen und dann den Weg finden, der für alle sozusagen passend ist. Und ganz, ganz wenige Menschen, glaube ich, sind einfach doof, die kapieren es nicht und sehen dann vielleicht eine Machtrolle, die vielleicht auch gar nicht da ist und versuchen es auszunutzen. Aber da wir ja keine Verträge haben, können wir auch einfach dann gehen. So. Und das ist, glaube ich, auch gut, dass wir da auf die Art sehr wenig Machtgefälle haben. Also wir sind beim Abfüller zum Beispiel 10% seines Umsatzes. Das wird schon sehr wehtun, wenn wir da weggingen. Aber wir sind jetzt seit 16 Jahren da und auch in guten und in schlechten Zeiten, wie man so schön sagt. Es gab auch durchaus Zeiten, wo wir sehr gute Gründe gehabt hätten zu gehen. Wir sind aber noch da, das wissen die auch, warum und so. Und da gibt es einen sehr, sehr guten Austausch. Also die kann man auch fragen, ob die das auch so sehen. Die werden das mit Sicherheit antworten. Das sind Möllegetränke in Nördlingen. Und die gehören so zur Familie. Da kommt man auf die Idee gar nicht.
Aktuell gibt es, glaube ich, keine Fragen mehr, aber du hast mir schon gesagt, du bist noch ein bisschen da, du hast noch ein bisschen Zeit. Das heißt, wer noch mal was diskutieren möchte, vielleicht auch in kleinerer Runde oder so, kann das bei uns an der Bar passenderweise zum Thema machen. Wie du ja schon erwähnt hast, haben wir auch das ein oder andere Getränk von euch. Wir haben auch von ein paar anderen auf der Karte, die du da hattest, noch was. Mhm. Und genau, damit möchte ich nochmal...
Ihr könnt auch Gregor fragen übrigens.
Genau,
Der war jetzt ganz ruhig, aber der hat auch seine eigene Meinung, seinen eigenen Kopf. Und er wird auch manche Dinge anders sehen als ich. Ist auch gut so.
Ja, ihr könnt ja mal beide fragen und dann vergleichen.
Genau.
So, damit nochmal ein ganz, ganz dickes Danke und nochmal einen schönen Abschlussapplaus für diesen wundervollen Vortrag. Danke. Wie das Thema sagt, es hat uns einfach gezeigt, nicht nur Technik kann man anders benutzen, auch Wirtschaft kann man einfach mal anders machen und das kann halt trotzdem funktionieren. Gut, kleines Announcement für unsere nächsten Datengärten. Wir haben Wahnsinn, schon die nächsten 2 Themen fest. Ich glaube, das hatten wir seit Jahren nicht mehr. Und wir haben noch ein paar in der Pipeline danach. Also der Sommer ist gesichert. Nächsten Monat geht's weiter mit Vlog Design Patterns. Danach Progress in the Embedded GPU Space. Also wir gehen nochmal so quer in andere Themen. Wer sich interessiert und sich fragt, was ist das jetzt? Einfach bei uns auf die Webseite gehen. Nicht wundern, die sieht ein bisschen anders aus. Es gab irgendwie so Update-Probleme, also auch wir sind da nicht gefeit. Nee, kein Joomla von 2018, nee. 2008, Entschuldigung. Wäre vielleicht auch nicht so viel besser. Aber genau, also da könnt ihr nachlesen, worum es geht. Wenn euch sonst interessiert, auf dem Laufenden zu bleiben, einfach auf Twitter @ClubDiscordia folgen. Da kommt auch mal sonst so ein bisschen News. Und damit beende ich auch diesen Datengarten. Möchte euch allen ganz herzlich danken, dass ihr hier wart und hoffe, viele von euch nächsten Monat wiederzusehen. Und wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke.